Hello, everybody. I'm Huell Hauser. And, you know, usually there is a pattern to the way we develop a story. We start off by saying where we are, and then we meet the person we're going to be spending time with and kind of tell a little bit about what the story is all about. But on this particular story, on this adventure, we're not doing any of that. We're breaking all the rules and starting off with a bang. Hit it, Joe. Joe, I think we've got our viewers tuned in.
I think so.
Wondering what in the world is going on?
Aus dem Studio A des Göttinger Kanzleramts. Hier ist der Anycast Jubiläums, ich glaube, Folge Nummer 28. Ich bin Renke Brun und mir gegenüber sitzt endlich wieder Dennis Mohrhardt.
Moin, moin.
Was zeigst du hier so rum? Du hast hier irgendwas
Ja, weil du hast so während des Anfang der Intro-Musik so konzentriert auf deinen Bildschirm geguckt und ich hatte schon die Vermutung, dass du das Intro verpasst.
Wie, das Intro verpasst?
Naja, dass du deinen Einsatz verpasst. Dein Knöpfchen drücken und dann sagen.
Nee. Warum sollte ich? Ich bin doch immer top vorbereitet. Es ist doch jetzt nicht. Es ist doch.
Du hast so sehr, sehr, sehr konzentriert.
Ja, weil ich ja. Ja, guck mal. Also, wir machen das ja hier nicht wie Profis, sondern wir routen ja hier alles softwarewildmäßig durch die Gegend. Und da muss ich ja auch manchmal ein bisschen die Lautstärke anpassen von einzelnen.
Okay.
Ne? So. Guten Morgen erstmal.
Moin, moin.
Hier, wir haben da ja gerade was gehört. Dazu kann man noch einige Dinge sagen.
Ja.
Sag mal.
Das war Huell Hauser, der ist zwar vor einigen Tagen verstorben, ist aber irgendwie so eine Lokallegende in Kalifornien, weil der irgendwie seit 20 Jahren so Video-Reportagen aus Kalifornien macht. Und das war ein Ausschnitt daraus. Und zwar war er bei Joe zu Gast. Und
fürs Lokalfernsehen.
Genau, fürs lokale, unkommerzielle PBS-Fernsehen sogar. Und der Joe hat einen Fotoplayer. Das hat man leider nicht gesehen, aber das ist
ein. Wir verlinken das Video, ja, das kann man sich anschauen.
Ein riesiger Kasten, in dem ganz viele Instrumente verbaut worden sind. Fotoplayer kamen irgendwie zum Einsatz während der Zeit des Stummfilms, also in den 20er Jahren.
Und unter anderem ist dann hier so ein Klavier drin,
genau,
was automatisch angesteuert werden kann und verschiedene. Genau. Grundlieder sozusagen.
Richtig.
Abspielen.
Und da sind noch Drums und Trompeten und
macht diverse Geräusche und Hupen, genau, die man gerade auch gehört hat drin.
Das ist ganz toll. Was ich leider nicht gesehen habe, ob das Ding elektrisch oder dampfbetrieben funktioniert. Ich glaube elektrisch, aber das sagt die Wikipedia gerade nicht.
Ja.
Aber der Joe hat auch eine Firma und der macht immer noch, betreut diese Dinger. Verlinken wir alles. finde ich toll und das
ja, kann man sich auch mal kaufen. Ist genau. Sicher ein schönes Weihnachtsgeschenk. Nicht ganz günstig, aber ja. Denn es ist, glaube ich, Zeit, dass wir mal ein bisschen besinnlich werden. Wir haben ja Weihnachten gar nicht richtig gefeiert.
Nee, wir haben auch dieses Jahr oder letztes Jahr
das Feuerzeug.
Letztes Jahr auch die Geschenke weggelassen.
Ja, jetzt versagt das Feuerzeug. Ich habe hier da extra noch... Das ist ja jetzt Vorbereitung. Liegt da irgendwo ein Fahrzeug rum? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nö, nicht wirklich.
Ha, also. Soll ich jetzt nochmal aufstehen und eins holen? Eigentlich wäre es ja schade
drum. Das Feuerzeug geht doch nur. Das muss
nein, das geht nicht. Nein. Aber da hier ist noch so ein Stabfeuerzeug noch.
Ja, sieht aus wie Lichtschwert.
Stabfeuerzeuge sind ja immer, eigentlich findet man die immer total toll. Man will da immer 700 Stück von haben, weil es ein Stabfeuerzeug ist. Ist ja voll super, so zum Kerzen anzünden und so.
Yeah.
Und man verbrennt sich die Finger nicht. Die funktionieren aber nie. So, und jetzt habe ich hier unseren kleinen Adventskranz aufgebaut.
Ja, ich hoffe, das ist keine Duftkerze.
Wahrscheinlich nicht, nein.
Gut.
Und
hast du die Geburtstagskerzen selber reingesteckt?
Das sind keine Geburtstagskerzen. Hallo, das ist ein Adventskranz. Siehst du, das ist hier unten ist doch, guck mal
ja,
hier.
Da unten sehe ich den.
Also.
Da oben sind, die würde ich mir in eine Geburtstagstorte stecken.
Das ist dann, ja, es sind halt so kleine Kerzen, so rosa-weiß. Und unten ist quasi so ein Glas, wo so ein bisschen Wachs drin ist. Und auf diesem Wachs ist oben so ein Adventskranz drauf. Das hatte ich immer im Adventskalender auf der Arbeit.
Ah.
So. Und jetzt hab ich gedacht, machen wir hier mal ein bisschen besinnlich. Um hier auch mal so besinnlich ins neue Jahr zu starten.
Genau, und du gleich die Apparatur abfackelst.
Das steht doch halt hier Sicherheitsabstand.
Naja, also dann ein unbewegter Rupp und...
Ja, ich habe immer eher Angst, dass ich meinen Tee umschmeiße, aber
gut. Du bist halt umzingelt von so ein bisschen hier
ja,
umwerfbarem
no
Zeug.
No risk, no fun.
Genau.
Ja, besinnlich, weil du hast dir was gewünscht.
Habe ich mir was
gemacht? Ja, du leidest ja schon immer stark darunter, dass du kein Hörerfeedback kriegst.
Ah ja, stimmt.
Und hast dir mal Kommentare gewünscht und was soll ich sagen? Auf einmal kommentierte es daher und ständig hatte ich wieder irgendwelche E-Mails, in denen stand hier Kommentar, bitte behandel mich. Und dann musste ich immer meine App benutzen und dann musste ich den Kommentar veröffentlichen und dann waren die teilweise schon von dir veröffentlicht und dann habe ich mich geärgert, dass ich das wieder gemacht habe. Das artet alles in Arbeit aus, Dennis. So habe ich mir das aber nicht vorgestellt.
Nutzt du die WordPress-App?
Ja.
Ist die gut?
Nee.
Ah, okay.
Wieso?
Meine ist auch nicht gut für mein Windows Phone.
Also zum... Ich habe mir die mal geladen und habe gesucht und so, dass diese einhellige Meinung, die ich im Internet so gefunden habe zu WordPress-Apps auf iOS, ist eigentlich, nutze die WordPress-App, um deine Kommentare zu verwalten, also freizuschalten, zu löschen und keine Ahnung was. Und wenn du aber Artikel schreiben willst, dann nutze irgendwas anderes. Da gibt es so ein paar Ideen. Ja, aber Dennis, es gab ganz viele Kommentare.
Mhm. Hast du keine Ahnung, was drin stand, weil ich es wieder vergessen.
Hast dich gefreut.
Ja, ich glaube, ich habe sie auch alle beantwortet.
Ja, ich glaube ich diesmal nicht.
Genau, ich habe sie übernommen. Ich habe mich gefreut.
Ich bin sowieso ein bisschen faul geworden, habe ich das Gefühl.
Naja, was? Du bist auch du gehörst zur Arbeiterklasse, also.
Das ist richtig. Schlecht bezahlt. Dafür viel zu tun.
Genau. Deswegen vielen Dank für Feedback und so und gerne mehr.
Ja. Unter anderem ist jetzt mal wieder rausgekommen, dass du immer noch Pole bist.
Das erinnert mich noch an den Kommentar unter dem Pott und der Pottperle.
Ja, genau.
Ja. Ja, das sollte man immer dazu schreiben, dass ich darf ja über Polen lästern, weil ich darf ja.
Ja. Was ich noch was noch interessant war, ist, du warst zu laut, was aber nicht daran liegt, dass du zu laut eingepegelt bist grundsätzlich, sondern
weil ich brülle.
Genau, manchmal hast du so Attacken von laut sein. Dafür gibt's ja eigentlich so Limiter, die man sich auch ganz gut softwaremäßig hier einstellen kann. Wollte ich gerade tun, ist Hindenburg abgestürzt. Deshalb wird das dieses Mal noch nichts. Wir kümmern uns aber an eine Lösung. Wir müssen sowieso die Software wechseln, um ganz viele tolle Dinge zu machen.
Oder, also ich habe das jetzt gesehen, das war gestern so ein Blog, so ein Kommentar auf superuser.com, so einer Fragen-Community. Und da hat ein User gefragt, seine Kinder sind beim Brüderspielen so laut, Linux-Kiste. Und er mache immer den Bildschirm aus, im Befehl, und sagt denen, dass der PC eingeschnappt ist, weil die Kinder zu laut waren. Und das funktioniert immer, weil die Kinder sich sofort entschuldigen beim PC und dann sie leiser sind. Und hat gefragt, ob das automatisierbar wäre. Hat Mikro angeschlossen und gab super Befehle und vielleicht brauche ich auch so einfach auch so eine Lautstärke und dann so einen Elektroschocker oder so.
Das ist eine super Idee.
Wir hatten ja in der ersten Folge den Elektrozaun. Also.
Ja.
Habt ihr den noch? Oder habt ihr den abgegeben? Um eure Couch zu schützen.
Wir haben doch gar keinen gekauft.
Ach nein.
Wir haben das doch verworfen.
Ach. Keine geregelte Katze?
Nee.
Schade.
Naja. Wenn man es mag. Ja, es wurde auch sehr viel wieder geflattert hat.
Danke
dafür vielen Dank. Und ansonsten hätten wir letzte Woche gerne schon eine Sendung gemacht, aber Dennis hat gekniffen.
Ja.
Ja. Weil Dennis ist nämlich letzte Woche wieder nach Göttingen gezogen.
Richtig, ich bin jetzt wieder Göttinger.
Und hat natürlich gesagt, ja, nee, das ist ja gar kein Problem. Also wenn ich hier am Wochenende umziehe, können wir Freitag nochmal Sendung machen. Das ist ja wohl, so geht's nicht. Also das kriegen wir hin. Also hier, ne? Ich kann das. Und dann hast du dich nicht geschafft. Ist aber nicht so schlimm.
Ja.
Weil, habe ich mir schon gedacht.
Genau. Ich bin jetzt wieder Göttinger und ganz dekadent, wie ich bin, im Ostviertel
wohnt. Ja, ne? Nicht hier so schön Vorstadt, Kleinstadtmäßig außerhalb in Geismar, so wie ich, wo die ganzen jungen Familien wohnen, ja?
Nee, ich wohne Ostviertel in Nachbarschaft von Burschenschaftladen und der Stadthalle.
Welche Straße ist das?
Düsterer Eichenweg.
Ah ja, stimmt, hast du schon gesagt.
Genau,
ja.
Mündet in den Friedländer Weg.
Ja.
Und das ist das untere Ostviertel.
Ja.
Also ich bin... Also dafür muss man, also welche Folge war es? 23, da haben wir den großen Anycast-Guide für den Göttinger Stadtteilen gemacht. Das sollte man sich anhören. Dann weiß man auch.
Merkst du dir tatsächlich, was in welcher Folge war? Also wenn ich...
Nicht bewusst, ja. Vermutlich.
Also ich weiß meistens schon, dass wir über irgendwas gesprochen haben, irgendwann mal. Aber ich kann auch so grob zuordnen, das muss so dann und dann gewesen sein. Aber so die Folge, das kriege ich nie hin.
Ich glaube, es war jetzt so... Die beiden Beispiele einfach nur zufällig, dass es geklappt hat.
Ja, Glück gehabt.
Ja.
Und wie ist sonst so im Ostviertel? Wo geht man da einkaufen?
Ich gehe zu Kaufland.
Also fährst du in die Stadt quasi?
Ich gehe zu Fuß in die Stadt.
Ach so.
Das sind zu Fuß 5 Minuten.
Gehst ja. Stimmt, du gehst an der Stadthalle vorbei und dann.
Genau, zur Jüdenstraße, biegst ab und bin direkt bei Kaufland. Aber es gibt noch um die Ecke, wenn man weiter ins Ostviertel reingeht, da gibt es noch so ein Edeka. Ja. Genau, aber da war ich nie, weil der soll teuer sein und.
Ja, der sieht davon aus ein bisschen feiner aus.
Ja, genau. Der ist kleiner und so. Und ich bin letzte Woche das erste Mal so durchgegangen, das Ostviertel in diesem Bereich. Und da stehen halt schon die dekadenten Häuser.
Rum. Wo wir gerade bei gehen sind.
Ja.
Du hast dein Fahrrad noch hier.
Genau.
Willst du das mal wieder mitnehmen?
Bald. Weil da ist ja ein Platten drin und den muss ich noch beheben lassen.
Hier, wir haben die Straße runter. Nächste Straße rechts rein ist so ein Fahrradmann.
Ist der gut?
Der macht halt so Fahrräder wieder ganz.
Okay.
Also ich habe bisher qualitativ keine Mängel feststellen können. Der war sogar immer ganz nett. Also einmal hat er mir auch, ich hatte so ein Rad mal, was schon ein bisschen älter war und wo dann auch die ganzen Schrauben so ein bisschen halt schon einfach ab waren, wo man dann mal eine neue Rand packen muss. Und der hat mir mal hinten neuen Schlauch reingemacht und dann wo die Schraube wohl zu fest angezogen ist, die gebrochen, als ich mich draufgesetzt habe. Beziehungsweise ich aufgestanden bin auf dem Rad. Und dann hat sich das halt so verhakt, das Rad in mich zurück und hat er mir da auch eine neue drauf gemacht und mir sogar noch einen Gutschein gegeben für nächste Mal Schlauch umsonst und so.
Ah, cool.
Also, Marco Bikes ist das.
Mache ich. Ja. Wenn ich es demnächst mir abhole, dann.
Ja. Ja, es ist, vielleicht hört man es, das kann man auch nochmal sagen. Ist ein bisschen hallig.
Ja.
Ja.
Wir sind nicht im Wohnzimmer, sondern nicht in Studio W.
Wir sind in Studio A.
Ja.
Das verrate hier nicht immer meine Abkürzung, die ich mir ausgedacht habe, was so professionell klingen soll. Wir sind immer noch in Studio A und es klingt hallig. Ansonsten haben wir ja hier diverse Schallschutzmaßnahmen vorgesehen. Heute nicht. Warum? Erzählen wir später.
Ja.
Roter Samt. Jetzt können wir eigentlich auch Werbung machen. Ich höre in letzter Zeit ganz viel hier.
Mach.
Mark Maron.
Wer ist das?
Das ist ein amerikanischer Comedian, der hat einen Podcast, der heißt WTF.
Okay.
Und der interviewt halt so Comedians und Leute, die halt irgendwie aus dem Showbiz sind, manchmal auch Schauspieler und so, und redet halt mit denen einfach so darüber, wie sie sich kennengelernt haben oder wie halt so deren Kindheit war und deren Werdegang und so. Immer eine Stunde lang. Und da ist halt immer extrem viel Sponsoring, ne? Am Anfang gleich immer stamps.com, habe ich hier schon 100 Mal gehört, squarespace.com.
Ja, also wer uns sponsern möchte, Adresse steht im Impressum.
Jetzt brennt das hier ein bisschen, das sieht ein bisschen komisch aus. Ich habe Angst, dass das Glas springt.
Ich gucke auch schon so minutenlang dazu.
Wollen wir das ans Fenster stellen?
Naja, also ich schon ganz wunderlich, das sind wie 5 Minuten war weg.
Ja, aber ich meine, also wir reden jetzt vom Adventskranz.
Ja. Also drin ist es schon flüssig?
Ja, oben, aber ich habe Angst.
Zur Verständnisnahme, was passiert ist. Renke wollte das Glas anfassen, hat dabei gemerkt, dass es heiß ist.
Autsch. Ja, ich habe es gerade unten angefasst, da war es halt noch kalt, Mann. So. Ich habe halt Angst, dass das Glas explodiert, wenn wir das länger brennen lassen. Weil heiß und so,
ja.
Weiß ich nicht. Ich bin ein bisschen immer vorsichtig. Schieß, habe ich, könnte man sagen.
Ach ja.
So, wo waren wir jetzt noch? Haben wir gesagt?
Podcast irgendwas, hast du empfohlen. Ah genau, Sponsoring, genau.
Den können wir mal verlinken. WTF, ja. Ist glaube ich so.
Ach.
So.
Ach, der. Ach so.
Was?
Ist er nicht, ja, ich weiß schon, um welchen Podcast es sich handelt. Ich habe die Abkürzung nicht begriffen. Gerald.
Ach, die kennst du, WTF-Pod?
Ja.
Ja. Da kann man auch, die haben so, wie die Amerikaner immer sind, da kann man dann auch so, die haben dann immer, ich weiß nicht, 50 Folgen im Feed, der macht dann zweimal die Woche eine und hat dann, ich weiß gar nicht. Dann kann man sich die restlichen Folgen, kann man dann sich online kaufen. Ich glaube irgendwie immer, das Archiv zahlt man irgendwie $30, dann kann man sich alle Folgen irgendwie sowas. Und dann kann man auch DVDs kaufen, ich weiß es nicht.
Klar.
Aber man kann halt so die letzten halt, da sind halt viele, viele interessante Sachen dabei. Und es geht halt bis, glaube ich, August oder so zurück. Ja. Kann man sich alle schön anhören. Ja. Das wollte ich jetzt gar nicht pluggen, aber haben wir trotzdem gemacht.
Ist ja nicht schlimm.
Reden wir nochmal über ernste Dinge, Dennis.
Ja.
Es war in Niedersachsen.
Landtagswahl.
Landtagswahl.
Wir hatten ja ganz vergessen, Wahltipps abzugeben.
Ja. Ich habe richtig getippt.
Ja?
Ja, sag ich jetzt, weil ist ja nicht mehr nachvollziehbar, ob das stimmt.
Doch, auf dem Politwestbüro.
Ach so. Ja, das ist richtig. Okay. Ja, aber ja.
Also ich muss.
Obwohl, da habe ich sowieso in alle Richtungen getippt und haben mir so ausgerechnet, dass auf jeden Fall Gewinn hinten raus.
Ich habe keine einzige Wette zur Landtagswahl gewonnen auf dem Politwestbüro.
Was?
Nee. Ich habe gedacht, nee, das klappt nicht. Ich habe immer gegen Rot-Grün gewettet und habe krass verloren.
Und gab es ein paar interessante Dinge.
Ja.
An der Wahl. Erstmal kam ja so die erste Prognose um 18 Uhr und wir standen irgendwie im Dörpkroch in Blomberg in Ostfriesland.
Ja.
Und also in der Kneipe und haben uns das angeguckt und da war ja schon, hat Jörg Schönbohm ja schon direkt gesagt, hier wird spannend.
Ja.
Und sehr kurios.
Ja.
Und das war's dann auch, beides.
Ich hab die erste SMS um 4:30 bekommen.
Ja.
Und da war FDP 9%. Ich dachte so, what the fuck, ernsthaft? Lass mich, das stimmt nicht. Da haben sie sich verrechnet und dann kam die erste Hochrechnung und dann dachten wir so, oh, sind ja endgültig 9,9% geworden.
Ja, ja, ganz schön krass.
Ja.
Es gibt ja, die Parteien haben ja immer so für sich, geben die ja nochmal bei Meinungsforschungsinstituten in Auftrag.
Genau.
Und kriegen dann immer so einen gesonderten Bericht für die eigene Kampagne, was ist gut angekommen, was schlecht und sowas.
Hast du den von der SPD gelesen schon?
Ja, also überflogen, ich habe den ganz gelesen. Das sind immer so 40 Seiten
Dinge. Ja, ja.
Habe ich auch keine Lust, aber so ein paar interessante Dinge habe ich mir rausgepickt. Und zwar war es wohl tatsächlich so, dass die FDP knapp 80% der Wähler der FDP, also gute 8% Punkte, haben beim letzten Mal CDU gewählt.
Genau.
Nun kann man sagen, gut, alles klar, das sagt jetzt dann noch nicht so viel aus, weil es könnte auch sein, dass sie einfach von der CDU enttäuscht gewesen wären und dann rüber wandern. Aber es war wohl so, dass zwei Drittel aller FDP wieder dieses Mal nur die FDP gewählt haben, damit diese in den Landtag kommt und nicht aufgrund von Inhalt. So, und wenn wir jetzt das mal rausrechnen, ja, und dann noch eine Fehlertoleranz irgendwie uns einbeziehen,
dann wäre sie nicht drin gewesen darum.
Genau, also so mehr als 4% hätte die einfach nicht bekommen.
Das heißt, ich glaube, Jörg Schönbohm hat das gesagt an dem Abend. Also den Satz hat er sich einmal irgendwie spontan ist ihm in den Kopf gekommen, hat ihn mehrmals wiederholt am Abend, weil er toll fand.
Genau.
Er hat noch nie so eine kompetenzlose Partei gesehen wie die FDP in Niedersachsen.
So eine kompetenzlose Partei, die so viel Erfolg hat.
Genau, ja. Weil war eine leere Hülle, die aufgeblasen wurde.
Da habe ich auch ein bisschen unglaublich geguckt. Das war ein bisschen, also.
Und das muss man erzählen. Das Lustige dabei Sache ist, wären es mehr Leihstimmen gewesen, wäre der Sitz an die FDP gefallen. Der
letzte Sitz.
Genau.
Also 2000 Stimmen mehr, dann hätte es eine Pattsituation gegeben.
Ja.
und ich weiß gar nicht, 8.000 oder 10.000 Stimmen mehr für die FDP.
Ja.
Und dann hätte, wäre die, also von, jetzt nicht absolut mehr, ja, sondern von der CDU zur FDP mehr, ja, gewandert, davon rede ich.
Richtig.
Dann wäre die Mehrheit gekippt. Also dann hätte, wer hätte Schwarz-Gelb weitergegeben.
Und ich kann es dir genau sagen, da steht es hier, und zwar gäbe es von der Leihstimmen, genau, es wäre, und zwar 1791 Stimmen von der CDU und FDP mehr, und es gäbe, wäre Schwarz-Gelb hätte gewonnen.
Ja.
So. Wahlrecht.de. Die haben auch einen super Job den Abend geleistet.
Ja, ja, sowieso, der Typ ist sowieso klasse.
Und das Lustige ist ja, dass die FDP dadurch, dadurch halt ja irgendwie sich im Landtag irgendwie verdoppelt hat an Sitzen. So ein bisschen,
wenn ich es richtig. Ja, nicht verdoppelt nicht, aber schon dazu gewonnen.
Genau. Ordentlich. Und das auf Kosten voll der CDU. Das heißt, da sind ja viele Leute von der CDU nicht reingekommen,
ja,
weil die FDP, Leitstimmen für FDP, und die haben sich, ich glaube, da wird noch sehr viel böses Blut fließen noch.
Ich meine, das ist ja ganz kurios, und da, ja, gibt es ganz viele Sachen, über die man sich mal Gedanken machen kann bei dieser Wahl. Also erstmal finde ich, hat die FDP sich total lächerlich gemacht,
ja,
damit. Weil einfach klar ist, dass sie jetzt nur noch als Wurmfortsatz der CDU, mhm, da drin hängen. Also ohne die CDU gäbe es die FDP nicht, ja, mehr. Damit ist das eigenständige Profil für mich eigentlich vollkommen flöten, ja, wenn man es ihnen überhaupt vorher noch zugestanden hat. Und ich glaube, irgendjemand hat mal an dem Abend mir was von Schmarotzerpartei getwittert. Ich weiß gar nicht mehr, was das war und so. Gut, ist jetzt, ja, kann man vielleicht so bezeichnen. Das ist so das eine, und das zweite ist, dass die CDU sich damit jetzt natürlich auch den totalen Bärendienst erwiesen hat.
Ja.
Ich meine, hätten sie die Wahl gewonnen, hätte man noch sagen können, alles klar, wir haben jetzt hier irgendwie, weiß nicht, 10 Sitze geopfert dafür, dass wir nochmal 5 Jahre regieren können. Aber es ist alles total in die Hose gegangen.
Also, ja.
Und das, also würde jetzt bei mir sozusagen, wenn ich CDU-Mitglied wäre, würde ich mir überlegen, hat sich's denn gelohnt, sich überhaupt von vornherein auf eine Koalition mit der FDP festzulegen?
Das hast du gemerkt, als von der Leyen direkt schon 2 Tage danach oder 3 Tage danach gesagt hat, naja, wir müssen uns schärfer von der FDP distanzieren. Knall.
Genau.
Und ja, das wird lustig, weil dieses Wahljahr, wir haben ja 3 Wahlen noch vor uns, Bundestags-, Hessen- und Bayernwahl. Das ist ja ein krasser Lagerwahlkampf eigentlich.
Das wird ein, ja, 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 ja. Ja, vor allen Dingen, das ist ja alles halt im Herbst, ne? Das, genau, geht ja gar nicht anders, als einen Lagerwahlkampf zu machen. Wenn man auf Bundesebene einen Lagerwahlkampf macht, muss man das da ja auch machen. Die Hessen wählen wohl zusammen mit dem Bund?
Genau, 22. Und die Bayern am 15. September.
Ja, weil die Bayern brauchen unbedingt einen eigenständigen Wahltermin. Richtig. Ja, weil es geht ja hier um Bayern.
Richtig.
Das macht die CSU natürlich nur, weil sie Schiss hat, sonst nicht mehr im Bundestag zu kommen.
Ja.
Also ich meine, das werden sie, weil sie kriegen 3 Direktmandate, aber naja.
Wobei, es könnte natürlich sein, dass jetzt Bayern jetzt noch im, falls was passieren sollte, falls die FDP sich auf die Hinterbeine stellt und die Koalition auflöst, falls die CSU die Studiengebühren abschafft. Das ist jetzt noch das könnte,
ja,
sein.
Das,
ich könnte mir gut vorstellen, dass die CSU den Ausweg nimmt und sagt, na, wir machen jetzt Neuwahl jetzt im Mai, dann haben wir das Theater nicht mit dem Bund. Und weil die Umfragen gerade gut sind. Weil
darf ich ja kurz was dazwischen werfen, weil sonst kommen wir zu, ja, weiter von weg. Also ich möchte mal sagen, an dem Wahlabend standen wir da und haben ja auch für unseren Wahlkreiskandidaten da sozusagen, da haben sich alle getroffen und es gab die Bekanntgabe der Wahl, das Wahlkreisergebnis ist, unser Kandidat hat übrigens den Wahlkreis geholt. Das ist der Wahlkreis, der vorher Hermann Dinkler gehörte, der war Landtagspräsident.
Oh, da habe ich auch.
Und das ist total geil, ja, weil der letztes Mal hat Hermann Dinkler schon gegen Holger Heimann verloren, mhm, so heißt der Kandidat da, oder der Abgeordnete jetzt. Und zwar in der Heimatsamtgemeinde hatte Holger Heimann schon über 50% der Stimmen.
Mhm.
Diesmal hatte er in der Samtgemeinde Holtriem, also daher, wo wir herkommen, der kommt aus demselben Dorf wie ich, ja, aus Neuschow, ein paar Straßen weiter nur, hat er fast 2/3 der Stimmen, krass, bekommen, der Erststimmen. Ja, das heißt, da verteilte sich der Rest einfach noch auf die anderen Parteien.
Ja.
So, Grüne hatten auch 5% oder so zum Beispiel. Und in Neuschow, also in unserem Dorf, ja, haben 80% der Wähler Holger Heimann gewählt.
Krass.
So, was, so, und das hat Hermann Dinkler halt, der einfach Jahrzehnte der Politik war, nie geschafft. So, das war schon irgendwie sehr, sehr erstaunliches Ergebnis. Der hat auch wesentlich deutlicher den Wahlkreis geholt als angenommen. Also hat irgendwie, ich weiß gar nicht, 4 Prozentpunkte Vorsprung knapp.
Ah, krass.
Und das haben wir dann so ein bisschen gefeiert und wir haben immer nur nach den Wahlkreisergebnissen online geguckt. Mhm. Die werden ja so nach und nach vom Kreis dann online eingestellt und haben nicht so viele Prognosen gesehen. Und wir sind eigentlich immer so davon ausgegangen, weil das Internet da auch schlecht war. Man musste immer irgendwie so vorne an die Tür gehen oder ans Fenster ganz lang stehen, bis man mal irgendwie mit dem Handy Empfang hatte. Oder nach draußen gehen, das war halt bitterkalt. Deshalb haben wir nicht so richtig mitgekriegt. Und alle in dem Raum sind eigentlich davon ausgegangen, dass die Wahl knapp verloren geht. Und dann stand ja irgendwie dann doch fest, so, ich weiß gar nicht, um 11 oder so, war eigentlich relativ klar.
Naja, stopp. Es gab um 10:30, oder wann war das, um 10, hat sich McAllister zum Sieger erklärt? So halb?
Ja, das zum Beispiel habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen.
Ja, das war toll. Der hat sich zum Sieger erklärt. Und dann hat sich so ein bisschen abgezeichnet, dass das ARD sagt, nee, Rot-Grün gewinnt um so um 11. Wahlrecht.de hat noch gesagt, nee, das Schwarz-Gelb gewinnt, weil die haben sich verrechnet gehabt, aber haben gesagt, das wird nix. Und es wurde immer deutlicher. Und dann um 10:30 kam die Wahlleiterin raus.
10:30? 11:30?
Halb zwölf. Und hat dann gesagt, nee, Rot-Grün wird's. Und dann hat auch Wahlrecht.de sich korrigiert und hat einen Ablesefehler gehabt. Und da, als das irgendwie so klar war um 11, da ist McAllister sehr, sehr stürmisch den Fraktionssaal verlassen.
Genau.
Und dann hat auch das ARD-Studio noch irgendwie so unter dem Ruf was verlassen. Und der war... Ja, der war also gebrochen an dem Abend.
Was nämlich dann interessant war, und ich hatte ja vorher schon gesagt, ich habe dieses Mal mit so wenig schlechten, oder ich habe das glaube ich mal getwittert, mit so wenig schlechten Gewissen wie sonst SPD gewählt. Man hat ja als SPD-Mitglied hat man ja die Pflicht, schlechtes Gewissen zu haben, wenn man für die eigene Partei eintritt. Und zwar nicht, jetzt kann man natürlich auch wegen Schröder und Agenda 2010 und so.
Ach, aber Kriegsanleihe, das reicht
schon. Genau, man hat es einfach schon immer gehabt zu haben. Man möge einfach nur mal Kinderspeisung statt Panzerkreuzer googeln, ja, und kann sich da mal ein bisschen im Kaiserreich umsehen, was die Sozialdemokraten damals sich schon geleistet haben. Also, will sagen, man hat es nie so leicht mit der Partei. Und ich meine, bei mir weiß man das ja auch, dass ich sowieso nicht öfter mal meine Probleme mit der Partei habe. Aber diesmal ganz klar, mit so wenig schlechtem Gewissen wie sonst gewählt. Und als dann klar war, dass die Wahl gewonnen wurde, habe ich mich auch wirklich sehr gefreut.
Ja, ich auch.
Wirklich sehr. Weil wir saßen halt schon abends an der Theke, es gab Bier für 1 Euro und saßen da... Und dachten, ja scheiße, jetzt sind wir irgendwie in Bayern, schaffen die jetzt die Studiengebühren ab, jetzt gibt es dieses Bürgerbegehren gegen Studiengebühren und Seehofer hat auch schon gesagt, dass wenn er feststellt, dass im Volke der Wille da ist, dann würde das auch ändern, also hat sich da nicht mehr so krass so positioniert, dann wäre einfach Niedersachsen das einzige Bundesland mit Studiengebühren gewesen. Was übrigens wohl auch an der FDP gelegen hätte, nur denn, und jetzt komme ich mal zum interessanten Punkt, ein Landtagsabgeordneter, ich sag mal lieber nicht den Namen jetzt, hat schon mehrfach mir gegenüber, also ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie ständig im Kontakt stehen und keine Ahnung, sondern mit dem ich halt ein paar Mal zusammensaß, so aus mehreren Gründen, so beim Bierchen ganz abend ganz in Ruhe geredet haben, der erzählt immer Folgendes. Und hat er schon mehrfach gesagt, so dass ich ihm auch abnehme, dass er das meint und dass es nicht irgendwie so eine Punchline von ihm war. Der hat gesagt, also SPD-Fraktion, der hat gesagt, wenn man sich den Landtag mal anschaut, dann ist es eigentlich so, dass es da 3 Fraktionen gibt, die Arbeit tun und die, bei denen man merkt, dass sie den Anspruch haben, dass es vorangeht.
Ja.
Das ist die SPD, das sind die Grünen und das ist die CDU. Zur Linkspartei sagt er, die sind manchmal ein bisschen durcheinander. Die sind einfach irgendwie, wirken die komisch. Und da sind einfach zu viele Menschen irgendwie in der Fraktion, die...
Bekloppt sind.
Die einfach so ein bisschen schrullig sind. Jetzt gar nicht mal bösartig. Alles liebe Menschen, sagt er, aber die sind halt so ein bisschen verplant. So.
Also zur Linken, also ich habe das Gefühl, die produzieren Inhalt, aber es ist auch irgendwie so durcheinander.
Das war immer so sein Gefühl. Ja. So. Bei den Grünen gibt es auch ein paar komische Leute, aber so generell wollen die auch das vorwärts geht. Bei uns natürlich sowieso. Aber er sagt, und auch bei der CDU, sagt er immer... Die haben ein ganz anderes Grundgerüst, was ihre Wahrnehmung der Welt betrifft. in der Landtagsfraktion in Niedersachsen, davon sprechen wir jetzt, ein ganz anderes Weltbild. Und ganz viele Sachen sehen sie überhaupt nicht so. Und Unternehmertum finden sie alles total toll und so. Und die sehen das überhaupt völlig unkritisch. Aber man hat immer das Gefühl, sagt er, die wollen auch, dass es vorangeht. Ja. So, und wenn man die auf irgendeinen Missstand hinweist, dann sagen die auch, gut, dann müssen wir halt irgendwie zusehen, dass wir das lösen. Jetzt nicht immer in unserem Sinne, so,
ja,
ne, weil das Mindset halt komplett anders ist, aber man merkt schon, das sind halt Probleme, die wollen sich damit beschäftigen, dass es halt vorwärts geht. Nur bei der FDP, sagt er, hat er das Gefühl, das ist überhaupt nicht so. Diese Partei ist, also die Fraktion in Niedersachsen ist so zerfressen von ihrer marktradikalen Ideologie, die können sich gar nicht, die machen sich gar nicht mehr bewusst, was wirkliche Probleme sind und was wirklich Menschen helfen könnte, sondern da geht's einfach nur darum, diese Ideologie durchzusetzen. Und einfach nur dafür zu sorgen, dass möglichst viel privatisiert wird, dass möglichst viel dereguliert wird und dass der Staat möglichst wenig tut.
Und das man merkt, das ist ja, das hat man ja Bode, merkt man ja, das
und,
ist ja
genau.
Allein an Pressemitteilungen produziert.
Und jetzt gar nicht mal, und er sagt nicht mal, das ist nicht mal so dieser Kniff, der ja manchmal dann noch kommt, so, ja, das machen wir, damit es allen Leuten besser geht. Ja. Nicht mal das ist da mehr spürbar. Sondern da geht es einfach nur um diese Ideologien. Die sind völlig, völlig ein in sich bekloppter Haufen. Zudem sagt er noch, kannst du die Fraktionen auch nach Berufsgruppen so einteilen. Linkspartei, das sind irgendwie so Krankenschwester und viele Sozialarbeiter und ein paar Lehrer. Grüne sind ein paar mehr Lehrer. SPD sind halt so ein paar Gewerkschafter und ein paar Beamte und so. Ja. CDU geht halt auch so in Richtung Lehrer, aber auch ein paar Unternehmer und so.
Bauern bestimmt. Und
so. Bauern, ja, aber nicht so viele. Okay. Grüne haben auch noch ein paar Landwirte. Ja. Und die FDP, das sind eigentlich so die Unternehmersöhne. Nie was geleistet. Keinen Finger gerührt. Ein Arsch voll Kohle, ja. Und Papas großes Auto schon immer fahren dürfen. So. Natürlich überspitzt,
ja.
Es gibt überall gute und es gibt überall schlechte, bla bla bla, differenziert, bla bla, aber so im Grundsatz. Und das fand ich schon immer sehr, sehr beeindruckend, weil diese Schilderung halt so des Öfteren mal getrennt voneinander von ihm kam und ich ihm eigentlich auch abgenommen habe, dass er das dann wohl ernsthaft so meint. Und ich halte ihn jetzt auch nicht für so gerade so den Dümmsten, der so Sachen auch schon ganz gut durchsteigt. Deshalb fand ich das immer recht, recht interessant.
Krass. Und deswegen lag jetzt in der großen Koalition hätte die CDU Studiengebühren abgeschafft in Niedersachsen.
Nee, das habe ich damit nicht sagen wollen. Ich hab das einfach nur.
Weil du hattest den Einstieg so, dass
Studiengebühren
nur an
die
FDP.
Ja, weil die halt, genau, ja, ja. Weil die halt auf dieser Ideologie-Schiene sind.
Okay.
Das interessiert die gar nicht. Die denken da gar nicht drüber nach.
Okay. So. Also ich hatte nur das im Nachhinein, es gab auf Welt.de so ein Interview, da hat ein Reporter den McAllister und den Maschli begleitet. Hat sich weinselig gegeben und geheult und tralala und hat dann so gesagt, den Satz, der hat mich so geärgert, ich habe mich minutenlang aufgeregt. Der hat gesagt, naja, zum Thema Abschieben und Innenminister, ich muss es mir nochmal genau raussuchen, entschuldige, aber ich möchte es wortwörtlich zitieren, weil sonst ist eine Absurdigkeit.
Ja, ich führe mal kurz den Gedanken zu Ende.
Genau.
Das heißt, was es in diesem Landtag auf jeden Fall ist, ein destruktives Element, wird noch viel destruktiver oder noch halt, weil es halt größer ist, weil die FDP-Fraktion einfach größer ist. So. Leute, die halt nichts, sozusagen, die nichts voranbringen wollen und die natürlich nicht nur mehr Sitze bekommen, sondern auch mehr Sitze bekommen, weil natürlich die Linkspartei wegfällt und die quasi frei gewordenen Sitze auch noch aufgeteilt werden auf die anderen Fraktionen und so, nochmal mehr Sitze bekommen haben. Deshalb kannst du natürlich auch zu sozusagen so einer Art Radikalisierung der Opposition kommen. Inwieweit dann die CDU mitnehmen können, das weiß ich nicht, das wird man dann sehen. Ja. Aber ich hoffe, dass die FDP sich nicht, dass die CDU sich dann nicht so allen Nullen lässt von diesem.
Das ist halt die Frage, wie es jetzt läuft mit diesem Einsitzmehrheit. Das gab es schon mal und da hat Schröder als Oppositionsführer harte Linie gefahren. Und da musste die CDU sogar Kranke einfliegen mit Helikopter für Abstimmungen. Also sie haben sich auf kein Pairing eingelassen. Das Pairing-Abkommen ist so eine parlamentarische Geflogenheit, kritikwürdig, aber eine Geflogenheit, um das Stimmverhältnis zu wahren. Das heißt, wenn ein Abgeordneter der Regierungsfraktion fehlt, fehlt auch einer bei der Opposition. So ist das von den Wählern gewählte Verhältnis gewahrt bei Abstimmungen.
Genau, was halt... Was man natürlich nicht macht, wenn irgendwie die Leute nicht zur Abstimmung kommen wollen, sondern eigentlich sozusagen immer dann, wenn, also im Bundestag sieht man das, dann sitzen immer nur so ein paar Leute da, ja, zum Beispiel. Das ist nochmal was anderes, weil die anderen halt andere Sachen zu tun haben und gehen dann nur die Fachpolitiker zu den Abstimmungen. Aber wenn halt alle da sind, wird das auch gemacht. Ja. Also wenn das große Plenumtag, einfach damit Kranke nicht eingeflogen werden müssen. Das, ja, ist eigentlich so, ne, für Kranke und so. Aber das hat die CDU auch schon gemacht. Also das, ja, ist nicht neu. Die Grünen mussten, glaube ich, auch mal, ich weiß nicht, war das in Hessen oder so, mussten die Grünen mal dafür sorgen, dass eine an Krebs erkrankte Abgeordnete,
ja, ja,
es ist in den Landtag kommen musste.
In den Rollstuhl reingeschoben, ganz schlimm.
Und also.
Ja. Und das wird jetzt ganz spannend, wie sich CDU verhält, weil die hat jetzt irgendwie so angedeutet, dass die da kein Meter weichen wird. Aber mal schauen. Das wird lustig jetzt, weil auch wie die eigenen Reihen zusammenhalten. Aber ich glaube, dass jetzt die SPD und die Grünen-Fraktion in Niedersachsen jetzt nicht so aufeinander krawallig sind gegen sie. Die sind eigentlich ganz harmonisch.
Also es gibt so ein paar unterschiedliche Positionen noch zu Autobahnen zum Beispiel.
Ja, das sind die Konfliktfelder. Gorleben ist noch ein Konfliktfeld.
Genau.
Und aber das klärt sich jetzt, glaube ich.
Ja, mal schauen. Also Bildung war man sich ja wohl ziemlich schnell einig, was man
da, ja, macht. Genau.
Das ist ja schon mal was.
So.
Hast du dein Zitat dann jetzt gefunden?
Ich hab's immer noch nicht gefunden. Ich kann es so aus dem Kopf, aber ich möchte es nicht aus dem Kopf machen, weil. Oder haben sie es gelöscht? Das kann ich mir bei Welt.de gut vorstellen. Das sind ja so kleine Zensoren.
Oder meinst du das mit das vom Fokus?
Oder was beim Fokus?
Dass du ja auch verlinkt hattest, da mit McAllister geheult.
Ja, aber es war nicht drin da drin, es war eigentlich ein Weltartikel. Ich habe den Artikel auch schon, nur da fehlt mir das Zitat. Was mit demografischer Wandel? Ah, ich hab's. Und zwar die Abschiebepolitik. Und da sagt McAllister, die wird in Niedersachsen etwas härter gefahren.
Das ist nett umschrieben.
Ja, und da hat McAllister gesagt, das hätte ich nach einem Wahlsieg geändert. Die Leute tun doch niemandem etwas. Und wenn man sich die demografische Entwicklung anschaut, müssen wir ja froh sein über jeden, der kommt. 10 Jahre lang duldet McAllister, oder auch wo, 6 Jahre, oder wie viel ist jetzt McAllister? 4, 3, keine Ahnung. Er hat jahrelang
seinen Fraktionsvorsitzenden,
ja, ne? Also. Jahrelang seinen Hausnazi toleriert,
ja.
Und hat ihn beißen lassen, hat ihn abschieben lassen. Der hätte den Leuten, also ich glaube, die haben Schünemann schon an die Ketten gelegt. Wenn der noch mehr dürfte, dann wäre Niedersachsen mit Mauern hochgezogen und schön abgeriegelt. Und dann sagt er so einen verfickten Satz. Ernsthaft? Es ist mir unbegreiflich.
Ja, das ist natürlich auch für die Betroffenen.
Hohn. Blanker Hohn.
Ja. Aber Schünemann, genau. Auch gute Nachricht. Das war so eine Sache, über die wir uns gefreut haben, bevor wir dann gemerkt haben, dass die Wahl gewonnen ist, dass Schünemann seinen Wahlkreis verloren hat.
Genau, als erstes war die Nachricht, Schünemann hat seinen Wahlkreis verloren gegen seine SPD-Gegnerin. Die ist zum dritten Mal angetreten, wenn ich es richtig gelesen habe, und zweimal verloren, hat jetzt diesmal gewonnen. In Holzminden ist das ja. Und dann war am Abend klar, als dann so ein bisschen hat sich dann so auf Twitter rumgesprochen, Wahlrechte, scheinbar zieht die CDU-Liste nicht. Schünemann war auf Platz 3 auf der Landesliste. Und hat die Wahlleiterin, ich weiß nicht, ob sie es mit Absicht gemacht hat, die hat noch erwähnt, ja, und die CDU-Landesliste zieht nicht. Und war so ein leichtes, ein leichtes Grinsen bei ihr gesehen zu haben. Aber damit übrigens war auch klar, dass Schünemann raus ist, aber auch, wer noch, noch ein paar andere Furzis, Althusmann ist auch raus.
Und hier, Özkalan,
genau, noch? Die ganzen Minister, die Sozialministerin.
Sozialministerin, wie hieß sie denn noch?
Özkalan.
Özkalan?
Ja.
Ja.
Die sind alle rausgeflogen aus dem Landtag.
Ja, Schmidt auf Türkisch halt.
Genau. Und jetzt mal schauen, was Schünemann jetzt macht. Aber das finde ich ganz toll, dass der jetzt nichts mehr zu tun hat.
Da haben sich auch wirklich alle gefreut. Also ja. Das war eine Nachricht, die konnte man sonst wem erzählen. Da haben sich auch die Thekenkräfte, haben sich so auch sogar gefreut, dass der den Wahlkreis nicht gewonnen hat. Also das war durch die Bank, kann man da sehen.
Genau.
Der war nicht der beliebteste.
Nee, und wenn wir schon bei Braun gesockt sind, die NPD kriegt auch keine Kohle mehr für
Niedersachsen. Genau, das ist auch sehr schön. 0,8% dazu, glaube ich.
Ja. Genau, auf Landesebene braucht man 1%. Für die, ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile heißt, aber es ist die Wahlkampferstattung.
Wahlkampf?
Mittel.
Kostenrückerstattung.
Ja, ja, genau. Und auf Bundesebene braucht man nur 0,5%. Ja. Das heißt, da bricht der NPD wieder was weg.
Ja.
Zum Glück.
Freie Wähler unter Ferner Liefen.
Ja, über die habe ich mich vorher schon geärgert.
Gut. Also.
Weil die hatten komische.
Es sagen mal alle, Linkspartei sei so ein Ostphänomen. Und in Teilen stimmt das natürlich auch, die sind da auch riesig und.
Also ich würde sagen, im Osten sind die Volkspartei.
Ja, ja. Und, aber sozusagen, die halte ich jetzt nicht. Jetzt wird ja auch wieder so getan, weil sie jetzt hier aus dem Parlament geflogen ist. Ist halt eine Regionalpartei, bla, bla. Glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, das liegt an anderen Weichenstellungen, falschen Entscheidungen, die sie getroffen haben, dass sie nicht im Parlament vertreten sind. Und einfach daran, dass den Wählern ein Wechsel wichtiger war als eine starke Linkspartei. Das ist so meine Vermutung.
Okay.
Bei den Freien Wählern habe ich viel mehr den Verdacht, dass die so eine Regionalpartei sind. Und zwar in Bayern hauptsächlich. Ne? Also ich meine.
Stopp. Die Freien Wähler sind ja.
Na, auf Landesebene.
Ja, auf Landesebene. Die sind eigentlich eine Kommunal. Also,
genau.
Das sind halt Freie Wähler, sind halt so Listen, freie Listen. Und die haben sich dann irgendwann entschieden, wir werden Partei, aber nicht uns Partei zu nennen.
Genau.
Die hassen Partei zu sein eigentlich. Also.
Ja, das ist ja auch, das ist ja auch bei denen, die in Kommune 1 regieren sie mit der Linkspartei, in Kommune 2 mit der NPD machen sie eine gemeinsame Sache. Also
das ist eine verlogene Bande.
Frei, also die sind halt wie ich, ja, die drehen halt frei.
Ja. So. Schön.
Und da habe ich das Gefühl, weil sie es halt in Bayern mal geschafft haben, weil die Bayern halt Pickel davon bekommen, wenn sie SPD ankreuzen auf dem Wahlzettel, dass sie da irgendwie es in den Landtag geschafft haben und jetzt so eine Bayern-Sache sind, weil die werden es wohl auch mal wieder in den Landtag schaffen.
Ja, und die Freien Wähler dort sind auch, glaube ich, auch besser anders. Sie sind halt, glaube ich, zuverlässiger
ich glaube, jetzt geht's wieder. Also ich meine, vorher hatten die irgendwie so einen ziemlich ausländerfeindlichen Vorsitzenden.
Ja, aber das...
Oder ist es noch dasselbe? Ich weiß nicht, irgendein Typ hat sich da mal ein paar Mal vertan, sozusagen. Also, was heißt, vergriffen im
Wort.
Genau, in der Wortwahl.
Ja. Aber die wollen ja, es gibt ja immer noch die Idee dieser Koalition zwischen SPD, Grünen und Freien Wählern. Und aber hier in Niedersachsen habe ich mich tierisch über die aufgeregt, weil die dann so Plakate gemacht haben, statt so gibt das Geld für Bildung statt Griechenland. Und dann so, ihr Vollidioten, Niedersachsen hat doch keinen einzigen Cent nach Griechenland gegeben. Wenn euch will man 1-0 auf die Fresse schlagen für so einen Blödsinn. Und dann hatten die so einen Wahlspot, da war ein VWL-Professor und der hat dann einem so erzählt, naja, ohne Griechenland würde es uns besser gehen. Und so, und der lehrt öffentlich. Der kriegt öffentliche Kohle in den Arsch gedrückt. Und dachte mir so, ernsthaft?
Ja.
Und die Freien Wähler sind halt hier in Niedersachsen ist es eine populistische Drecksbande, ich weiß nicht, sind die über 1% gekommen?
Ich glaube nicht.
Gut, dann kriegen die auch keine Kohle.
Ich weiß aber nicht, hab's es nicht.
Das haben die nicht verdient. Für den Scheiß, den sie abgezogen haben.
Was ist denn hier das da?
Alternative sein in Ordnung, aber nicht mit so einem populistischen Dreckscheiß. Und ganz lustig war noch.
Nee, 1,1%.
Scheiße.
Ja.
Und ganz lustig war nur noch, das hatte ich aber nicht richtig getwittert, sondern nur in meinem privaten Account war das Plakat da in das Gitter. Hat die NPD über den Linken plakatiert. Und die haben komischerweise so einen ähnlichen Slogan gehabt, beide. die NPD Leiharbeit stoppen und die Linke war, ich müssen mal rausgucken, irgendwas ähnliches, Kinder beschenken, statt Reiche oder so ein Scheiß. Aber es war ähnliche Kerbe und fand ich ganz lustig.
Ja. Die Friesen gar nicht mehr zur Wahl angetreten?
Nee. Sind die anerkannte Regionalpartei?
Nee.
Schade.
Sonst hätten sie ja auch, versuchen ja Minderheitenstatus zu kriegen, schon seit ein paar Jahren.
Die Friesen, aha.
Genau. Die sind auch im Wesentlichen alles Ex-Sozis, wenn ich das so noch so richtig in Erinnerung habe.
Ah, okay. Also eigentlich ist ja alles, was im linken Spektrum ist, irgendwie nur Abkömmlinge von der SPD.
Ja.
Das ist vereinfacht dargestellt.
Ja.
Also für mich als Entwickler sind es ja Forks. Das ist der Begriff.
Ja, ich weiß wohl. Die Freiheit, 0,3%.
Das ist eine Nazi-Bande.
Ja. Aber das sind halt so die paar, die paar Wählerchen sozusagen.
Die genau, die sich von der NPD geklaut haben.
Genau. Wenn man die zusammenrechnet, dann kommt man auf irgendwie 40.000. Letztes Mal hatte die NPD 53.000 Wähler. Ja.
Positiv ist, glaube ich, noch die etwas gestiegene Wahlbeteiligung zu nennen. Die ist nicht gesunken.
Ja.
Das ist interessant.
Aber sie ist halt relativ niedrig immer noch. Ne? Ja. Also 59,4%. Bei der letzten Wahl waren es 57,1. Ist halt nicht sonderlich viel. Ne?
Aber wenn sie jetzt hält, dann ist es immerhin etwas. Das finde ich jetzt...
Also ich finde halt irgendwie Wahlen, wo halt weniger als 70% der Bevölkerung, der wahlberechtigten Bevölkerung zur Wahl geht, das ist halt irgendwie schon ein bisschen peinlich.
Aber...
interessant, wie es bei der Bundestagswahl sein wird. Ich hab da auch die leise Hoffnung, dass es ein bisschen steigt, aber...
Das ist halt die Frage, die Belgier haben ja eine Wahlpflicht.
Ja. Da bin ich mir auch nie klar drüber, ob ich das gut finden soll oder nicht. Also im Prinzip finde ich das nicht schlecht. Die Frage ist nur... Na, es gibt ja immer die Angst, dass die Leute dann halt irgendeinen Scheiß ankreuzen.
Ja, genau. So. Das ist...
Ich frage mich aber, ob... Nun ist natürlich Belgien...
Auch eher ein schlechtes Beispiel.
Auch nicht so politisch so stabil, um es mal freundlich auszudrücken. Aber es liegt ja auch an anderen Sachen, an der ganzen Regionalaufteilung und so weiter.
Kurzer Einwurf für die Zuhörer in 10 Jahren, die das hören. Belgien war mal ein Staat, der bestand aus Flandern und Wallonien.
Ja, und dem deutschsprachigen Teil.
Ja, aber der ist ja in Deutschland gegangen dann. In der Zukunft.
Genau, so wie Flandern auch.
Und Brüssel, Holland. Und Brüssel wird, also ich, meine Theorie ist ja, die teilen sich auf. Der deutschsprachige Teil, der wird sich wahrscheinlich an Wallonien zuwenden.
Meinst du das?
Wallonien ist der holländische Teil.
Nee.
Dann an Flandern.
Ja.
Danke. Und Brüssel wird so wie Washington, unabhängig. Ein eigener EU-Staat. Das ist meine wilde Theorie. Belgien. Aber die werden sich nicht lange halten. Da ist zu viel Porzellan zerschlagen.
Ja, ich weiß nicht, ich habe mich jetzt mit Belgien nicht so
wirklich befasst,
als dass ich halt ein paar Mal da im Urlaub war und mir im Wesentlichen Bier und Schokolade mit importiert habe.
Importiert man innerhalb der EU noch? Nennt man das so? Das ist
nur, ich nenne das so.
Ist doch freier Warenverkehr.
Ich nenne das so. Naja.
Ja, Wahlrecht und genau, Wahlpflicht.
Ja, kann natürlich auch sein, dass man die Leute dazu bringt, sich damit auseinanderzusetzen und dass sie zumindest oder Leute halt auch eine vage Idee haben, da wenn ich halt schon wählen muss, wähle ich halt das.
Oder im Zweifel steigt dann halt die Ungültigkeit, also die Quote der ungültigen
Stimmen. Das wäre auch noch so ein Ding, die halt drauf, also mit dem Schild sozusagen darauf aufmerksam zu machen, sie können den Stimmzettel auch
aufessen.
Ja. Leer zurückgeben.
Telefonnummer wählen oder Chuck Norris wählen, gerne.
Ja.
Und eigentlich noch ganz lustig noch zu erwähnen ist tatsächlich, dass die CDU sich in Niedersachsen das eigene Bein gestellt hat mit ihrem eigenen Wahlrecht. Weil Wahlrecht hat das noch ausgerechnet, hätten die nach den, es gibt ja 3 Verfahren, die deren ich jetzt nicht aus dem Kopf kann.
Ja, es gibt noch mehr Verfahren. Also das
aber die 3 üblichen.
Genau.
Und in Niedersachsen kommt das Verfahren, das die großen Parteien bevorzugt.
Ja.
Zum Einsatz die Honk.
Dehont,
ja.
Also Dont, also mit so einem
ohne
genau. Dö, weil ein H und das ist stumm und
richtig. Ja, und nach den beiden anderen Verfahren wäre das Ausgleichsmandat, weil die CDU hat ja ein Überhangsmandat gemacht, das wird ja in Niedersachsen ausgeglichen.
Ja.
Es ging an die SPD und nach den beiden anderen Verfahren wäre es an die FDP gegangen.
Genau, das sind Hare Niemeyer und das dritte.
Ah.
Genau. Du warst aber hier bei der Bundestagswahl, ne? Wir haben hier noch diesen Artikel noch in den Shownotes dann von hier Augstein. Ich hätte beinahe Rudolf Augstein gesagt.
Nicht verwandt und verschwägert mit Augstein.
Wie heißt der denn jetzt noch? Stefan? Nein.
Nee,
August? Nein. Bin ich blöd?
ich öffne den Artikel einfach mal.
Ihr wisst schon, dieser Dandy. Ja? Der bei Spon.
Jakob.
Jakob, genau.
Der wünscht sich ja die Troika zurück.
Genau, der wünscht sich den Troika zurück. Was hältst du davon?
Man merkt es gerade so ein bisschen, dass Steinmeier und Gabriel Steinbrück so ein bisschen umrahmend versuchen. Also die lassen den jetzt nicht mehr alleine los.
Mit Recht.
Ja, halte ich für keine schlechte Idee, aber nicht mit den beiden. Ich glaube, da muss es ein Team geben oder eine so eine Schattenkabinett nennt man das, glaube ich. So ein bisschen altmodisch. aber es muss da halt nicht nur drei alte Männer geben, sondern auch ein bisschen mehr. Es müssen nicht viel sein, irgendwie vier, fünf Leute, die sind eigentlich schon recht bekannt, Manuel Schwesig und Olaf Scholz wären so ein paar Namen, die mir sofort einfallen würden. Also die erste Reihe halt. Und die muss man viel stärker in den Vordergrund stellen. Also ist man nicht mehr mit nur noch Steinbrück im Vordergrund, sondern dieses Spitzenteam.
Also stimme ich teilweise zu. Ich glaube, also drei Leute mehr dürfen sich sein. Ich glaube, dann wird einfach die Aufmerksamkeit wird zu sehr aufgespalten und dann kann sich keiner so wie ich profilieren. Man sollte im Grundsatz das so machen, dass man alle Flügel repräsentiert hat in so einer in so einem Dreigespann.
Das ist aktuell nicht vorhanden.
Ist natürlich nicht vorhanden. Ich könnte mich aber auch damit zurechtfinden, wenn man einfach Frank-Walter Steinmeier mit Hannelore Kraft austauscht.
Ja, das so. Ja.
Hannelore Kraft ist profiliert.
Richtig.
Und die ist beliebt.
Extrem.
Und sie ist gut.
Ja.
Ist jetzt, gehört jetzt zwar nicht unbedingt im linken Flügel an, aber
so hat sie im Herzen. So
ein also ist halt nicht, ist halt keiner von diesen Seeheimern.
Genau.
So, die da ansonsten so vorne, auch wenn Per Steinbrück das nicht hören mag, ist natürlich kein Seeheimer, bla 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 und so weiter und so
fort. Ist natürlich Seeheimer.
Er steht für eine Politik, für die auch die Seeheimer stehen. Also so. Ja, jetzt natürlich nicht mehr ganz, jetzt muss er sich natürlich ein bisschen öffnen, das hat er jetzt mittlerweile auch begriffen. Durchlebt er, glaube ich, gerade selber, hat er so ein paar Einsichten, die er besser schon von einem Jahr gehabt hätte, aber das hatten wir auch alle schon mal. Ja, ich fänd das nicht schlecht, aber sozusagen, um einfach möglichst ein breites Spektrum auch in der Bevölkerung ansprechen zu können.
Ja, aber wieso Steinmeier ersetzen? Der ist beliebt auch. Und der ist...
Also,
ich würde eher Gabriel sich rausnehmen. Also, sein Ego kann das zwar nicht, aber ich glaube, der muss da raus.
Nee, ich finde, nee, kannst du, glaube ich, nicht machen, weil Steinbrück muss sich jetzt zurückhalten. Der darf nicht mehr so viel auf die Kacke hauen, weil wenn er auf die Kacke haut, dann ist er einfach mal 50% Ausschuss und der wird dann wieder aufgewärmt und dann hast du halt wieder den nächsten Skandal. Gabriel darf Ausschuss produzieren, der darf von Israel sagen, es sei fast ein Apartheidsregime.
Was auch die meisten Israelis sagen, aber das ist jetzt nur nebenbei.
Nein, also sozusagen, da brauchst du halt schon Eier, um sowas zu sagen. Es ist jetzt nicht ganz ohne. Man kann über den Inhalt natürlich wieder streiten, aber so, das darf er sagen, ohne dass man ihm
jetzt. Er hat halt sein Ohr am dem Puls des Volkes so ein bisschen.
Er ist
so
ein kleiner Populist.
Ja, aber ist auch nicht schlimm.
Nee, genau. So, und er kann halt gut auf die Kacke hauen. Er kann noch schön sozusagen.
Er ist auch rhetorisch nicht schlecht.
Genau, kann auch schnell immer reagieren, wenn er was um die Ohren gewatscht bekommt, dann kackt er auch gerne schnell zurück und so. Und Steinmeier ist einfach da zu langweilig.
Okay.
So. Und wenn du halt schon, ich will jetzt nicht sagen, dass Hannelore Kraft jetzt irgendwie so, dass sie jetzt voller Spritzigkeit nur so strotzt, ja, aber wenn Langeweile, dann kann man doch auch mal angenehme Langeweile nehmen und nicht so Durchschnittslangeweile. Ich will jetzt nicht sagen, dass Frank-Walter Steinmeier keine Vorteile hat. In gewissem Maße wird er sicherlich auch Leute ansprechen können, die man sonst, denen man Hannelore Kraft nicht ansprechen kann, aber dafür gibt es die anderen beiden Pappnasen ja schon. Deshalb finde ich das die bessere Aufteilung. Wo ich sowieso glaube, dass Frank-Walter Steinmeier nach der Wahl nicht mehr so viel zu tun haben wird.
Ja, weil wenn es Rot-Grün gibt, dann wird er wahrscheinlich versuchen, sich den Außenministerposten noch zu schnappen nochmal.
Ja, genau.
Der ist auch da nicht schlecht.
Ja, kann er machen.
Aber Fraktion geht an Sigmar.
Ja, genau. Da gehe ich davon aus, Fraktion wird Sigmar machen. Ja.
Und dann gibt es das.
Und wird er auch, glaube ich, in jedem Fall machen.
Ja.
Ob er jetzt.
Auch selbst bei Wahlverlust genau. Gibt Sigmar-Fraktion.
Jo.
Soweit. Und was man jetzt im Nachhinein jetzt durch die Niedersachsenwahl jetzt ganz toll sieht, ist ja der Bundesrat. Das wird jetzt ganz lustig, finde ich.
Ja.
Wobei jetzt schon die ersten SPD-Politiker gesagt haben, irgendwas von Verantwortung, bla bla bla. Also ich persönlich würde ja auf die Kacke hauen mit der Bundesratsmehrheit.
Ja, das halte ich auch für einen Spruch. Also das kaufe ich keinen von denen ab, dass man da jetzt irgendwie, also
man muss kurz erzählen.
Ja.
Es gab vorher schon so eine kleine Mehrheit für Rot-Grün, also mit den SPD, aber jetzt haben wir, es gibt ja A- und B-Länder und die SPD oder die SPD-beteiligten Regierungen plus Baden-Württemberg geführten, haben jetzt eine Mehrheit im Bundesrat. So, ich glaube sogar eine Dreiviertelmehrheit. Vor allem, was entscheidend ist, das heißt, sie können allgemein alle zustimmungspflichtigen Gesetze ablehnen.
Ja.
Das Lustige ist jetzt aber, sie haben auch eine Mehrheit im Vermittlungsausschuss. Der Vermittlungsausschuss wird immer aufgerufen, falls der Bundesrat Gesetze ablehnen möchte.
Genau.
Zusätzlich kann der Vermittlungsausschuss angerufen werden für Gesetze, die nicht zustimmungspflichtig sind.
Genau.
Und die können verzögert werden dadurch.
Genau, die können nicht, die kann man, also nicht der Bundestag muss sie dann mit Mehrheit seiner Mitglieder, also nicht nur mit popeliger einfacher Mehrheit, sondern mit Mehrheit seiner Mitglieder nochmal beschließen. Ja. Dann hat er den Bundesrat überstimmt sozusagen. Aber das ist so ein bisschen...
Genau. Und es gibt da verfassungsrechtliche Grenzen, aber weil die letzte Bundestagssitzung im Juni ist, reicht das genug, um quasi alle Gesetze von Schwarz-Gelb zu blockieren. Feierabend. Genau. Also die können jetzt nur Verordnungen erlassen.
Also was sie tun könnten, ist einfach die Sommerpause sozusagen nochmal unterbrechen.
Ja.
Was ist auch schon passiert in der Vergangenheit, das wäre jetzt auch nicht neu. Aber sowas macht man eigentlich immer bloß bei hochbrisanten Themen, wo halt irgendwie Handlungsbedarf ist.
Richtig. Damit quasi kann jetzt kann Schwarz-Gelb kein Gesetz mehr vorbei an Rot-Grün erlassen.
Ja.
Das rettet zwar nicht viel.
Jetzt aber nun kommt das Interessante. Ja. So, dann wurde ja immer gesagt, naja, und jetzt machen die hier Blockade und es geht denen gar nicht ums Vaterland. Und dann haben sich hier die Leute, wie du gerade schon Sigmar Gabriel und Frank Walter Steinmeier, nein, natürlich nicht. Wir orientieren uns ja an Sachthemen und wir wollen natürlich auch Deutschland voranbringen, bla bla. Das kaufe ich ihnen halt keine Sekunde ab. So. Dass man am Ende, dass das aber sozusagen das zu sagen und so eine staatsmännische Haltung da einzunehmen, oder staatsfrauische, Staatsfrau gibt es gar nicht so wirklich, ne?
Nee, das
egal. So eine staatstragende, sagen wir mal so, Haltung da einzunehmen ist gar nicht so dumm. Ich halte es für falsch, ich finde, man soll auf die Kacke hauen, aber das so zu verkaufen ist gar nicht dumm. Von vornherein zu sagen, nee, komm, das machen wir nicht. Ja, wir sind ja hier nicht irgendwie, was weiß ich, die FDP, sondern wir machen das schön anständig. Und wenn man dann für jedes Vorhaben, das man ablehnt, Sachargumente bringt und sagt, das bringt uns einfach nicht voran und das ist falsch, so, dann kann man diese Blockade, die man in Wirklichkeit vorhat, sozusagen damit verkleiden, dass man sagt, ja, aber in Wirklichkeit tun wir
das. Das ist einfach Schrott, das ist, was sie machen.
Genau, in Wirklichkeit tun wir das, ist das einfach gut für uns alle, dass wir hier abgestimmt haben. Das wird natürlich nicht funktionieren, ein Teil der Presse wird das natürlich nicht
kaufen.
Genau. Vielleicht auch zu Recht nicht kaufen und wahrscheinlich sogar zu Recht nicht kaufen und auch absichtlich nicht kaufen wahrscheinlich, weil die ihre eigene Agenda haben, aber
es ist halt die Frage, aber ich glaube, es wird dann so kuhhandelsmäßig sein, dass dann noch ein paar Dinge vorher rauskommen. Also es ist die Frage, ob man sich jetzt kuhhandelsmäßig darauf einlässt, zu sagen, na, die CDU will jetzt ein paar Dinge noch durchkriegen, dafür gibt es vielleicht Mindestlohn oder so einen Scheiß, wäre möglich. Ich hoffe, da lässt sich die SPD nicht drauf ein.
Also wenn es einen Mindestlohn gibt, also das gibt's nur, dann zerfällt vorher die Koalition.
Ja.
Und dann ist die Frage, will die CDU die Koalition zerbrechen lassen, so kurz vor der Wahl, ist denen das nicht vielleicht zu heiß?
Meine Theorie ist, Merkel hat ja eigentlich nur noch eine Option, und also wenn die FDP, die ist ja mittlerweile dauerhaft unter 3% in den Umfragen, hat er nur eine Möglichkeit und die heißt Große Koalition.
Ja, es wird wieder so eine Leitstimmensache geben, da bin ich mir ganz sicher.
Okay. Also
Niedersachsen war ein super Testballon. Die werden natürlich genauso, McAllister hat auch von der ganze Zeit gesagt, nein, natürlich.
Aber machen wir immer gezwinkert, nicht.
Was auch interessant ist, im Nachbarwahlkreis bei uns,
wobei,
im Norden der CDU-Kandidat hat Hausbesuche gemacht, hat gesagt, hier, guten Tag, ich bin der CDU-Wahlkreiskandidat. Und hat gesagt, wenn sie sowieso vorhaben, die CDU zu wählen, dann tun sie uns doch mal allen Gefallen und wählen sie diesmal mit der Zweitstimme die FDP.
Ah, okay.
So, und er wird nicht der Einzige gewesen sein. Das wird er nicht von sich heraus gemacht haben.
Also ich glaube, ich wollte gerade sagen, dass ich Theorie hatte, dass die Wähler schon so schlau, also die CDU-Wähler schon so schlau waren.
Na, auch, sicherlich, klar.
Weil ich glaube ja, dass, ich weiß nicht, wie viele Stimmen die FDP jetzt bekommen hat, Leihstimmen, wie waren es? Aber ich
weiß, 2/3 halt.
Ja, aber wie viel, welche Anzahl das ist? Das waren, wo haben wir das hier? Und zwar hat die FDP 4,5 Millionen bekommen, ja, okay. Ich hatte jetzt eine Theorie, die passt jetzt aber nicht mehr. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass mal alle CDU-Mitglieder erstmal FDP gewählt haben, Zweitstimme. Und das sind schon mal 50.000.
Also,
das wäre meine erste Theorie, dass die schon mal erstmal FDP gewählt haben. Und dann kommt noch der Rest dazu. Also es ist halt, die wollten halt ein bisschen Leihstimmen geben und sind dann total übers Ziel hinausgeschossen, weil du es nicht dosieren kannst. Und ich glaube, deswegen dieses nicht dosieren können, wird dann die CDU sagen lassen, wir lassen das komplett.
Und ja, ich glaube, das wird nicht funktionieren, weil dieser Gedanke sozusagen schon gesät ist und sich jetzt von selber vorträgt.
Okay.
Ob das am Ende genug sein wird, weiß ich nicht. Aber ich denke, dass es auch viele CDU-Wähler jetzt bei der Wahl gesehen haben, es funktioniert.
Mhm.
Und dann mache ich es halt wieder. Und vielleicht auch sogar die ganzen Wähler jetzt hier in Niedersachsen. Ich denke, es werden eher mehr dabei bleiben, als die sagen, das hat nicht funktioniert, weil die Wahl ist trotzdem verloren gegangen, ich bleibe jetzt lieber bei der CDU. Ich glaube, das werden weniger sein, als die sagen, ich mache es einfach nochmal. Okay. Sehen wir dann.
Ja. Und ganz lustig, also jetzt themenartig wird es ja Bundestagswahl, hat man sich jetzt eigentlich davon, leider wird es nicht Europa werden, aber es ist irgendwie verständlich, weil Europa kommt nicht an. Soziales Zeug.
Ja.
Und das mit dem Wohnungsbau-Testballon, den man abgeschickt hat, der zwar teilweise auch fehlging, weil der Per Steinbrück ja als Bundesfinanzminister erstmal Wohnungen verscherbeln musste, als Eigentümer im Bund. Aber das funktioniert, glaube ich, so Wohnungsthemen, sozialer Wohnungsbau, Soziales, Mindestlohn, da kann man gut fahren mit.
Was für eine brillante Überleitung, Dennis.
Ernsthaft?
Ja, hast du gut gemacht.
Okay.
Wo wir schon bei Wohnungen sind, kann ich dir mal erzählen. Ich bin ja auch gerade wohnungssuchend, beziehungsweise jetzt nicht mehr so ganz, weil wir haben zwar noch nichts unterschrieben, aber wir haben eigentlich schon eine Zusage. Deshalb, sagen wir so, wir haben noch keine Wohnung, ja, suchen aber auch nicht mehr. Also nicht mehr so intensiv. Wir ziehen um, deshalb übrigens hier auch Hallig, ja. Also Hallig nicht im Sinne von kleine Insel vor der Küste Schleswig-Holstein, sondern
Hallig. Gibt es keine in Niedersachsen? Keine Halligen?
Ja doch, aber ich verbinde das irgendwie immer mit Schleswig-Holstein. Okay. Ich weiß nicht warum. Egal. Also, sondern Hallig im Sinne von hier halt ist. So, wenn man klatscht. Vielleicht macht Auphonic das jetzt wieder
Wollt
weg.
Wollte gerade sagen,
das
hört man nicht.
Das wäre natürlich super.
Ja.
aber wir haben hier so unsere schalldämpfenden
Wir hatten ja so roten Samt.
Genau.
Und da kommen ja die Wanddekorationen.
Und dann standen hier links und rechts hinter uns immer so... So kleine Chinesen haben wir uns vom Arbeitsamt geholt und haben denen 5 Euro gegeben und die natürlich nachher wieder abgenommen, wenn die rausgegangen sind. Und die hatten dann halt so 2 Holzstöcke in der Hand, zwischen denen halt der Samt gespannt war. Das muss doch immer stramm sein, sonst haben sie halt eine gewischt bekommen. Deshalb hat man manchmal in den ersten Folgen besonders immer gehört, da habe ich denen halt eine runtergehauen. Also will sagen, hier ist das Arbeitszimmer ist nämlich schon so ein bisschen abgebaut.
Studio A.
Studio A ist schon ein bisschen abgebaut. So, ich habe schon so ein paar Kisten befüllt und so. Wir ziehen zwar erst Ende März um, beziehungsweise Anfang April.
Ja, aber es ist nie zu früh. So mit
sowas. Genau, halt so ein Scheiß, da kann man schon mal anfangen, so Sachen, die man nicht braucht. Die DVDs habe ich halt alle weggepackt. Wenn ich jetzt einen Film gucken will, habe ich halt Pech gehabt. Aber
gibt ja Internet.
Genau, irgendwo kriegt man es ja immer her. Und halt so meine ganzen Jura-Lehrbücher zum Beispiel, die brauche ich halt in den nächsten 2 Monaten einfach nicht.
Wohin geht's denn überhaupt? Hast du noch gar nicht gesagt.
Berlin.
Ja. Wo genau Berlin?
Ost-Berlin.
Ja, Hauptstadt der DDR.
Genau. Mitte vermutlich. Also zwischen, sagen wir mal ganz grob, das verrät ja auch schon zu viel. Naja, ist nicht weit zum Alexanderplatz, sagen wir mal so.
Ja, weil der Alexanderplatz mitten in der Mitte, klar. Aber Berlin, ja. Ich weiß ja schon wo, aber
Ja, steht dann auch irgendwo auf meiner Internetseite, aber das ist ja irgendwann.
Also muss man ja nicht auf dem Goldtablett präsentieren.
Genau. So.
Ihr wart ja, das jetzt muss ich ja meine Haltung, bevor du jetzt alles uns eine halbe Stunde lang erzählst, Fragen stellen. Und zwar, ihr wart ja 2 Tage weg oder 1 Tag in Berlin, habt ja Wohnungssuche gemacht.
Ja.
Letzte Woche, bevor wir gesendet haben. Da Donnerstag und Mittwoch wart ihr weg, oder?
Genau. Mittwoch morgen sind wir losgefahren und um 9, glaube ich, irgendwie so. Und dann halt Donnerstagabends um 6 wieder mit dem Zug zurück.
Und wie ist Berlin? Wohnungsbesichtigung, ist es da so Massenpartys?
Ja, kommt ja gleich. Ja, wollen wir erstmal auf die Bahnfahrt kurz eingehen?
Ach so.
Ich habe noch ein paar Fragen an dich.
Ja, okay. Ich hab,
wir haben das Kleinkindabteil.
Habe ich gehört.
Haben wir reserviert. Das ist ganz cool. Weil das ist so groß wie ein Erste-Klasse-Abteil, hat aber 2. Klasse-Sitze und einen vergrößerten Tisch.
Ja.
Also so einen Tisch, den man noch so umklappen kann.
Wart ihr, Kleinkindabteil gibt es ja nur im ICE 2, meine ich? Oder waren die Sitze blau oder grün?
Blau.
Ja, okay. Also ihr habt, also in den grünen ICE-2er-Dinger gab es noch so eine Kletterbox. Das heißt, du konntest da, so ein kleines Klettergerüst war noch drin im Kleinkindabteil.
Nee, okay, das hatten wir nicht.
Nee, das gab, aber das wird jetzt rausgeworfen.
Ja. Es kann natürlich auch sein, also den Wagen, den sie benutzen, das ist der Wagen, der erste Wagen der ersten Klasse sozusagen.
Ah,
okay. Direkt hinterm Bordrestaurant.
Ah, okay, dann weiß ich, ja klar. So.
Und da hast du halt den Vorteil, da ist ein Behinderten-WC, da ist dann auch so ein kleines Wickelbrett, kannst du runterklappen. Da hast du halt das Kleinkindabteil und da ist, und direkt neben dem, zwischen Kleinkindabteil und WC, ist dann Aufenthaltsraum für die Bediensteten. Mhm. Und dann fängt schon so ein bisschen erste Klasse an. Kann natürlich auch sein, dass sie halt diesen Wagen dann vom ICE 2 nehmen und den halt irgendwo einspannen. Weiß ich nicht.
Das geht nicht.
Das geht nicht.
Nee.
Nicht mal kompatible Technologie haben sie da. Unfassbar.
Also, Moment. Also, kurzer Einwurf. Der ICE 1 ist tatsächlich noch ein klassischer Wagenzug.
Ja.
Das heißt, du kannst rein und raus. Die sind zwar verbunden mit diesen Durchgängen und fest verkabelt.
Ja.
Aber rein theoretisch sind das immer noch Waggons mit zwei Triebzügen am vorne. Die ICE 2 wiederum hat schon nur noch ein Triebzug und dann nur noch ein Steuerwagen, ist auch ein bisschen stärker vernetzt, also auseinandernehmen ist schwieriger.
Ja.
Und der ICE 3, das Feierabend, das ist ein verbundener Triebzug, das heißt, der Antrieb ist verteilt.
Das ist ein kompletter Zug, da kannst du
den auch nicht kannst mehr. Du nicht auseinanderbauen. Da kannst du aber...
Sowas will man eigentlich gar nicht haben, oder?
Doch.
Ja gut, ist jetzt auch egal. So, das war einfach total super, weil man hat halt echt viel Platz. Ja, man nervt auch, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, man nervt keine Leute damit. Man bekommt, ich glaube, für Kinder bis 4 Jahre geht das. Man bekommt einen dritten Sitz sozusagen kostenlos dazu und man bezahlt allerdings 8 Euro.
Genau, für zwei Personen.
Pro Richtung, für zwei Personen, für eine Richtung. Hätten wir natürlich auch so bezahlt, ne, für jeden 4 Euro für eine Richtung.
Genau.
So. Das heißt, wir haben letztendlich nicht mehr bezahlt, als wir so bezahlt hätten, hatten noch einen Sitz dazu in einem Riesenabteil, da war sonst keiner drin, mit einem Riesentisch. Super entspannt. Ganz toll. Mache ich jetzt immer. Und dann auf dem Rückweg sind wir, also im Hinweg sind wir direkt gefahren, Rückweg, weil wir halt später sind, mussten wir halt über Hannover fahren.
Mhm. Dann sind wir mit dem ICE 2 gefahren dann.
Weiß ich nicht. Wir sind mit dem ersten halt mit dem ICE nach Köln gefahren.
Was genau.
Zugteilung
das,
in Hamm.
Das ist, war der schon im blauen Sitzen? Oder mit grün noch?
Ich glaube noch grün.
Genau.
Ich weiß es aber nicht mehr.
Dann war es ein ICE 2.
Weil der Zug besteht ja aus zwei Teilen nach Hamm.
Genau.
Ne? Weil Zugteilung in Hamm, so der eine fährt nach Köln.
Und der andere nach Düsseldorf.
Der andere nach Düsseldorf. So. Wieder reserviert das Kleinkindabteil.
Ja. Wart ihr im richtigen Zugteil?
Unser Zugteil kam nicht. War kaputt. Wir haben zum Glück aber noch in einem Großraumwagen zwei Plätze unreserviert für uns gefunden, obwohl der Zug natürlich brechend voll war.
Da
war
einfach doppelte, weil, ne?
So. Und der Zug von Berlin nach Köln ist sowieso nie leer. Besonders nicht abends. So. Wo halt auch so Pendler nach Hannover noch drin sitzen.
Ja.
So. Das war schon mal nicht so schön. Und dann der Gipfel, ja, ich meine, das ist zwar nur eine halbe Stunde von Hannover nach Göttingen noch, aber der Gipfel war, dass. Kleinkindabteil im ICE von Hannover nach Göttingen war schon belegt.
Mhm.
Da haben wir keine Plätze mehr bekommen. Das heißt ja auch nur, sofern es möglich ist, kriegt man das. Man hat ja keinen Anspruch drauf.
Ja.
Aber eine andere Reservierung hat man natürlich trotzdem. Und wo reserviert die Bahn dann für einen, wenn man nicht ins Kleinkindabteil kommt? In Ruhewagen natürlich, weil mit so einem Säugling macht es ja Sinn. Ja, dem kann man natürlich auch sagen, hier,
jetzt,
ich appelliere an deine Vernunft, sei bitte still. Ja? Die Menschen möchten Ruhe, die hier sitzen. Deshalb haben sie einen Ruhewagen gebucht.
Ja, aber das ist auch nur wilde Theorie.
Nein, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist halt schon so ein bisschen bescheuert.
Ja,
so.
Okay.
Naja, das war erstmal die Bahnfahrt. Ja, und dann hatten wir 4 Wohnungen. Wir haben ja drauf geachtet oder versuchen darauf zu achten, dass wir halt möglichst uns Wohnungen bei Wohnungsbaugenossenschaften anschauen. Hatten dann quasi eine Wohnung, wo wir halt zur Besichtigung wollten und haben dann um diesen Termin herum, der dann feststand und wir wussten, der war halt Mittwochabends um fünf, um diesen Termin herum noch andere Wohnungen gesucht, die wir besichtigen konnten. Erste Wohnung war Hilkes Bruder wohnt mit Familie in Berlin, war in derselben Straße. Das totale Loch, ja, da steht noch hier, weißt du schön, hier Wohnung selbst gestalten, da weißt du schon, muss renovieren. Für uns auch eigentlich kein Problem, so machen wir. Aber man erwartet natürlich, dass halt jemand 2-3 Monate mietfrei dafür bekommt, mhm, oder man halt zumindest das Allermindeste, ja, die Materialien gestellt bekommt. Aber nicht mal das war da der Fall, sondern die wollten halt die Wohnung einfach. Und das war so eine Massenbesichtigung, auch natürlich die erste, die ich je mitgemacht habe, weil das ist ja erst die zweite Wohnung, in die wir einziehen. Also nicht diese hier natürlich, ja, weil das war ein Loch. Und das war schon so, weil halt 5. Stock oder so mit Aufzug natürlich defekt. Und man ging die Treppe hoch, rechts und links kamen halt schon so in genau die gleichen, ja, Massen Menschen wieder herunter. Es war quasi so ein Rundgang nach oben die Treppe und dann wieder runter. Waren geschockt und haben gezittert und es hat auch, die Wohnung hatte auch Eigengeruch, muss man sagen. Das war nicht,
okay.
Da waren zwar immer so 15 Leute oben drin, 10, 15 Leute, aber die hatte Eigengeruch und das möchte man eigentlich nicht haben, wenn man da wohnen möchte. Sind wir auf jeden Fall wieder runter und zurück und haben uns dann diese zweite Wohnung angeschaut, wegen der wir hingefahren sind. Die wunderschön, 93 Quadratmeter, sondern auch noch bezahlbar für 720 Euro warm, 724 Euro Altbau. Riesen, also super. Also wunderschön, aber kriegen wir wahrscheinlich nicht. Haben noch keine Absage, aber wir kriegen wahrscheinlich eine, ja, Absage. So.
Muss wahrscheinlich auch eine Bewerbung schreiben, tralala.
Genau, das ist ja sowieso, das muss man ja, ja, überall machen. Und wir hatten, die haben zwar, das war dann von der erste Wohnung war übrigens die schlechteste Wohnung von allen, waren nicht von der Genossenschaft. Okay. Um das mal noch dazu zu sagen. Und die haben zwar auch so einen Sozialpassus in der Satzung und wir dachten schon, so die ganzen Studis, die da standen, wo du halt wusstest, so das sind halt Studenten, die, ja, suchen gerade eine Bude, um eine WG zu gründen, da haben wir schon, ihr habt halt alle verkackt, wir liegen vorne, weil ein kleines Kind. aber.
Ja, man muss auch strategisch denken, ist nicht
schlimm. Aber als wir dann halt wieder runter sind, weil das war halt beim Vormieter, der Vormieter war halt nur da und keiner von der Genossenschaft, und als wir runtergegangen sind, kam halt auch andere mit kleinen Kindern. Deshalb hatten wir den Vorteil auch schon wieder nicht und dann kriegen wir die Wohnung deshalb wahrscheinlich nicht. Ist auch im Endeffekt nicht so schlimm, weil wir eine andere haben. Dann, das waren die Wohnungen, waren bei dem Moabit. Ja. So, und dann sind wir am nächsten Morgen in Wedding gefahren, in eine Wohnung, relativ bezahlbar, irgendwie, weiß ich gar nicht, 63 Quadratmeter oder so, 3 Zimmer. Und also nicht riesig, aber in Ordnung, reicht für uns groß. Die wir jetzt wahrscheinlich kriegen, ist sogar noch ein bisschen kleiner, knapp 58, aber geht, weil ein Zimmer halt nur so ein Popelzimmer ist. Und da kamen wir dann an, 3. Stock, kein Fahrstuhl, und wir waren die einzigen da. Der Typ, der Hausverwalter, sagte auch noch, der war dann von der Genossenschaft, die Vormieterinnen waren nicht mehr da. Und der sagte schon, hoch, eigentlich hätte ich viel mehr erwartet, wo sind die denn bloß alle? Und ich dachte, es kommen mehr und so. Anscheinend war auch die Nachfrage bei der Wohnung gar nicht so groß, obwohl die jetzt, glaube ich, auch schon vermietet ist. So, wir kamen erstmal in die Wohnung und er sagte zu uns, nicht erschrecken, als wir noch auf der Treppe standen. Ich dachte, oh Gott, was ist jetzt los? Die Wohnung musste von der Feuerwehr aufgebrochen werden.
Okay.
So, das heißt, von innen schaut man sich die Wohnungstür an, die war auch relativ einfach, die Wohnungstür, und da war einfach so ein Querbalken vorgenagelt, ja, damit halt die, also diese aufgebrochene Wohnung halt irgendwie wieder halbwegs schließt. Ja. Und da keine, was auch immer, sich in der Wohnung gelassen. Nun, warum musste die Wohnung von der Feuerwehr ausgebrochen werden? Naja, die Vormieterin hat es halt nicht mehr zur Tür geschafft. Und die brauchte dann danach auch keine Wohnung mehr.
Okay.
Er sagte dann irgendwie zu uns, naja, der Bruder hatte sich bei uns oder bei der Polizei gemeldet, weil sich seine Schwester schon 2 Tage nicht bei ihm gemeldet hatte. Also, Hilke sagte dann völlig zu Recht, das waren wahrscheinlich eher 2 Wochen. Ja, die lag da halt ein bisschen. Es war jetzt auch nicht, es hat jetzt zum Beispiel nicht nach der Frau gestunken. Die Wohnung, ja, war zerwohnt, sagte der wortwörtlich, ja, der Verwalter. Die war halt einfach ab. Die war total im Arsch, ja, die Wohnung.
Aber es sollte renoviert werden.
Die Wände waren gelb, weil die, ja, auch noch geraucht hat. Also gelb ist gar kein Ausdruck. Die waren einfach dunkelbraun, ja. Und dann hattest du den Teppich, der war so zugesaut. Der hat kein einziges Mal da gestaubsaugt oder den Teppich mal sauber, krass, gemacht oder so. Du hattest einfach so, da wo so eine Kommode oder sowas stand, waren halt so zwei Abdrücke von den Füßen. Der Teppich war wirklich hellgrau, ja, und der war einfach, der war fast schwarz.
Scheiße.
Das war unfassbar. Aber das Gute an der Wohnung wäre halt gewesen, die Genossenschaft hätte halt alles rausgerissen, komplett neu gemacht, ja, man hätte sich die Fliesen aussuchen können und die hätten halt die Dielen abgezogen, ja, die unter dem Teppich waren und so, und dann hätte man einfach eine wunderschöne
Altbauwohnung. War das, ja, Altbau, ja?
Ja, weiß ich gar nicht, wann die Wohnung war. Aber auf jeden Fall hohe Decken, ja, und also nicht so dieser Standard wunderschöne Altbau, aber schon so eher älter und halt mit Dielen. Das war ganz nett.
Wobei ich persönlich, also ich verstehe nicht, was die Leute an hohen Decken haben. Also ich finde das.
Ich finde das auch geil, ja. Ja? Was natürlich immer.
Weshalb? Weshalb? Ich verstehe es nicht.
Das, weiß ich, irgendwie ist das schön.
Okay. Also mich reizt das nicht.
Die Frau sagt dann natürlich immer völlig zu Recht, das musst du alles heizen. Stimmt natürlich, ist ja so. Aber,
aber ja, stimmt, es sind ja zusätzliche Kubikmeter.
Ja, ja, klar. So. Aber grundsätzlich, ich weiß nicht, ich finde das hat irgendwie was.
Okay.
So. Vor allem kann man dann auch so tolle Sachen, so hohe Schränke bauen, so kann sich irgendwie so Boards bauen oder so. Was super funktioniert, ist, wenn man wenig Platz hat,
ja,
und man in einem mit hoher Decke sich ein Schlafzimmer oder ein Kinderzimmer bauen will, man baut einfach
eine zweite Ebene,
auf der das Bett ist und hat da drunter einen Schreibtisch oder so.
Ja, das klar,
ist halt super platzsparend, ja, und effizient. Das finde ich auch ganz gut. Aber gut. Na, dann kam halt die vierte Wohnung, Neubau, halt da, wo wir jetzt hinziehen. Relativ grün, sieht eher nach Vorstadt aus und ist halt, der einzige Nachteil ist halt klein. So, aber das kriegen wir auch hin. Und da waren wir dann danach noch direkt bei der Genossenschaft, weil die halt die Zentrale halt um die Ecke ist und da sagte halt der Frau, mit der wir dann kommuniziert hatten. Das war auch ganz entspannt, weil da haben wir nicht angerufen, um den Termin zu kriegen, sondern wir standen schon auf der Warteliste bei der Genossenschaft und die haben uns dann sozusagen gesagt, hier, wir schicken Ihnen mal ein Exposé zu, die Wohnung ist frei geworden, wenn Sie sich die anschauen wollen, rufen Sie doch mal die Vormieterin an. So, und dann haben wir dann mit der Tochter der Vormieterin einen Termin ausgemacht, waren wir die Ersten anscheinend, die sich darum gekümmert hatten und der Rest, der dann auch kommen wollte, hat den Termin von ihr mitgeteilt bekommen. Ja, und dann haben wir uns die angeschaut, waren direkt bei der Genossenschaft, haben mit denen gequatscht, die wollten noch ein paar Unterlagen von uns haben und ja, jetzt kriegen die im Wesentlichen noch die Schufa-Auskunft und dann macht er die Unterlagen, glaube ich, die Vertragsunterlagen, glaube ich, fertig. So war der jetzige Stand. Ganz erfolgreich. So, das ist natürlich ganz wie Privatdings. Ich habe meine eigene Privatsphäre jetzt natürlich verletzt, aber jetzt nur mal, um ein Bild zu kriegen.
Ja. Kurze Frage, wie seid ihr auf die Wohnung gekommen? Also habt ihr euch irgendwo berühmt die ganzen Internetportale gemacht oder habt ihr oder die Wohnungsgenossenschaften abgeklappert selber?
Hier, genau, also hier Claudia von der Wikigeeks, Frau Wortkomplex, hat uns mal, die hatte schon mal die ganzen Genossenschaften rausgeschrieben, hat mir die Liste einfach mal per Mail geschickt. Aber es gibt auch einfach www.wohnungsbaugenossenschaften.de und dann kann man da auf, ich glaube, Mitglieder oder so gehen und auf unsere Mitglieder oder was auch immer. Oder über uns und unsere Mitglieder, dann kann man auf die Stadt klicken, wo man ist, und dann werden da die Wohnungsbaugenossenschaften angezeigt. Ja, und dann hatten wir eine Wohnung gesehen, die zum 1.3. frei wurde und haben halt gesagt, ja, die wäre halt irgendwie, würden wir ganz gerne anschauen, aber wir wollen halt erst zum 1.4. umziehen. Und dann hat die gesagt, alles klar, schicken Sie mal einen Bewerberbogen, dann machen wir es bei der nicht. Aber wenn wir was Neues frei haben, dann sagen wir ihm Bescheid. Haben die auch gemacht. Die Wohnung stand auch nie online, das heißt, da war auch der sozusagen der Druck, der sonst entsteht, war auch nicht so hoch.
Ja.
Und wir hatten halt sofort den Kontakt mit den also mit dem Mitarbeiter da von der Genossenschaft. Deshalb.
Der Unterschied bei der Genossenschaft ist halt keine Kaution, sondern ein Mitgliedsbeitrag. Also,
also man zahlt erstmal sozusagen eine Aufnahmegebühr.
Genau.
Das ist einfach so eine Verwaltungsgebühr, dass sie dich halt irgendwie einfach in die Liste sozusagen eintragen. Und dann kaufst du einen Anteil.
Ja.
Also du wirst halt, wir sind dann quasi selber Unternehmer, wenn du so willst. Ja, uns gehört halt ein Teil der Genossenschaft.
Genau, es gibt auch auf Zinsen und tralala.
Genau, gibt auch Zinsen und dann kommst du halt, es kommt dann auf die Genossenschaft an, wie hoch, wie teuer der erste Anteil ist und ob die überhaupt eine Aufnahmegebühr nehmen oder nicht und so. Und dann musst du halt je nach Größe des Wohnraums zusätzliche Anteile kaufen.
Ah, okay.
So. Ja. Und wir müssen jetzt, glaube ich, 6 Anteile kaufen oder so und diesen Pflichtanteil und nochmal Aufnahmegebühr, ich weiß gar nicht, das sind so. Ja, nee, lügen, wie viel das sind, 1.500 Euro oder so.
Also, okay.
Aber das wird halt im Gegensatz zu diesem, zu der Kaution, die muss auch verzinst werden, die muss der Vermieter ja für dich treuhänderisch quasi anlegen.
Mhm.
Aber die geben sich natürlich keine Mühe, sondern die klatschen das irgendwo hin, da hast halt 1% Zinsen, dann war's das. Und wenn die, bei der Genossenschaft, du trägst insoweit das unternehmerische Risiko, als dass die Genossenschaft natürlich irgendwann insolvent werden kann und das sein kann, dass du halt deine Dinger nicht wiederkriegst, aber das passiert eigentlich nicht, weil die so stark reglementiert sind, dass die.
Ich glaube, sind die nicht sogar unter den Sander gesichert? Kann das auch sein?
Ja, natürlich, so Einlagensicherungen gibt es natürlich auch immer noch, aber so vom Grundprinzip her arbeiten die halt eher nachhaltig und auch nur für sich selber.
Ja.
Das heißt, der ganze Gewinn, der entsteht, geht halt an die Mitglieder zurück, indem die Zinsen bezahlt werden. Also wenn es keinen Gewinn gibt, gibt es auch keine Zinsen. Ja. Wenn der Gewinn zu klein ist, kann die Mitgliederversammlung oder kommt immer auf die Satzung an.
Ja.
Aber meistens die Mitgliederversammlung dann beschließen, werden keine Zinsen gezahlt. Und der Rest des Gewinns nach Steuern geht halt einfach in die Pflege der Häuser.
Ja.
Oder damit, das wird halt als Sicherheit gegeben, um Kredit aufzunehmen, um das nächste Haus zu bauen oder so.
Genau.
Oder um halt Häuser größer zu sanieren. Und ist halt stressfreier. Du hast halt, wenn du da halt, wenn du in einer Genossenschaft bist, ich kann jetzt das nicht für alle sagen, weil ich natürlich nicht jede einzelne Satzung von jeder einzelnen Wohnungsbaugenossenschaft gelesen, aber so der Standard ist, man ist da Mitglied und dann hat man einen Anspruch auf Wohnraum. Bei denen. So.
Ganz cool.
Genau. Ja, natürlich kannst du auch rausfliegen, wenn halt Scheiß baust, wenn du schon dein Haus anzündest oder halt die Miete nicht zahlst, so ist klar. Aber so im Grundsatz her, wenn man sich vernünftig verhält, dann muss man da nicht fürchten, über den Tisch gezogen zu werden.
Dass der Vermieter nicht irgendwann sagt, Eigenbedarf oder tralala.
Genau, das kann halt nicht passieren. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, wie sucht man denn heutzutage überhaupt Wohnungen? Und das passiert natürlich im Internet, ganz klar. Und da muss man auch schnell sein. So die bekannten Portale sind irgendwie Immobilien-Scout24 und Immonet.de. Ja. Immobilien-Scout24 ist eher eigentlich so für Leute, die Wohnungen kaufen wollen, aber auch Mietswohnungen werden da angeboten, aber so der Kaufmarkt ist da irgendwie größer. So kommt mir das vor. Ja. Und auf Immonet. Du musst halt schnell sein, weil so wenn wir hatten eine Wohnung, das war irgendwie ganz krass, wir hatten gesucht bei Immonet, mal wieder ab und zu die Suchmaske einfach eingeben und da war eine Wohnung im Prenzlberg irgendwie so zum 1.4. passte alles super, lag auch ordentlich, war bezahlbar. Dann stand da dann haben wir die Wohnungsbaugesellschaft kontaktiert und die haben uns die Nummer von den Nachmietern geschickt. Das ging alles relativ zügig, es hat eine halbe Stunde gedauert oder so. Und da war aber schon nur noch die Mailbox dran, die haben sich nie gemeldet. Das heißt, da haben schon genug Leute angerufen, die sie halt alle zur Besichtigung eingeladen hatten. So, das heißt, da muss halt echt schnell sein.
Ja.
Und dann kann man das natürlich noch ein bisschen optimieren. Und zwar gibt es eine App.
Darf ich kurz mit meinem Wissen prahlen?
Ja.
Die App hast du schon mal empfohlen.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob es die 4. oder 5. Folge ist.
Unfassbar.
Aber
also Immo-Alarm heißt sie, die funktioniert mit Immobilien-Scout24. Ich weiß nicht, ob es Vergleichbares auch für Immonet gibt. Was die macht ist, die haben halt Immobilien-Scout24 hat eine API und daran schließt diese Immonet an, Immo-Alarm an. Und was die machen ist, man kann von da aus auf sein Konto bei Immobilien-Scout24 und gespeicherte Suchen zugreifen und die suchen für dich quasi immer den Bestand ab. Und wenn was Neues da ist, was zu deinen Suchkriterien passt, dann kriegst du halt eine Push-Nachricht und kannst dir halt direkt das Angebot angucken. Dadurch hast du natürlich ein bisschen Zeitvorteil.
Ja.
Allerdings bist du natürlich nicht der Einzige, der sowas nutzt, deshalb ist der Zeitvorteil natürlich auch nicht mehr ganz so groß. Aber zumindest die paar Leute, die nur so händisch selber suchen, gegenüber denen hast du einen kleinen Vorteil. Damit habe ich das gemacht. Das war irgendwie ganz interessant. Und ich habe das natürlich schon ein paar Monate vorher laufen lassen, bevor wir halt wie ich gesucht haben.
Ja, genau. Hab mitbekommen.
Weil ich meine, die kostet, glaube ich, ich habe 79 Cent gezahlt, die kosten jetzt wahrscheinlich 89 Cent nach der Erhöhung im App Store. Was man nämlich ganz gut mitkriegt, ist so ein, wenn man sich die Sachen immer anguckt, ist einfach so ein Überblick über den Wohnungsmarkt in der Stadt, in die man ziehen will. Und das fand ich, hat mir eigentlich noch mehr gebracht, weil letztlich die 4 Wohnungen, die wir uns angeschaut haben, davon haben wir eine. Habe ich eine über diese Push-Funktion bekommen und das war das Loch ganz am Anfang. So. Den Rest haben wir uns halt auf anderen Wegen gesucht, indem wir halt direkt zum Beispiel bei der Genossenschaft auf der Seite waren. Aber in richtig was gebracht hat mir das, um halt einen Überblick über den Wohnungsmarkt zu kriegen. Wie groß sind die Wohnungen, die angeboten werden? Was ist weil das muss man ja auch alles lernen. Was ist denn so? Wie groß ist denn so die Standard-Drei-Zimmer-Wohnung? Ich meine, es ist natürlich unterschiedlich. Es kann jetzt irgendwie von unserer jetzt ganz kleinen 58, die wir jetzt kriegen, oder halt bis zu, was weiß ich, 140, wenn du halt Riesenzimmer hast, gehen. Ist klar.
Krass.
Aber sowas ist halt so der Standard und so, und wie viel zahlt man dafür und wie viel Euro kostet der Quadratmeter pro Miete im Monat und welche Lage ist wie teuer und keine Ahnung was. So ein Bild hat man da schon ganz gut. Und das fand ich, hat mir eigentlich einiges gebracht. Und wenn man halt, was man generell zum Wohnungsmarkt in Berlin sagen muss, das ist sehr viel auf sofort. So diese Sachen, die halt zum 1.4. jetzt zu irgendeinem festen Termin, 1.4. haben wir gesucht, die sind halt echt schnell, super schnell weg. So, die allermeisten Wohnungen sind halt zu sofort. Das heißt, da kündigt jemand und sucht sich halt einen Nachmieter und wenn er einen Nachmieter gefunden hat, zieht er halt aus. So. Das ist natürlich für Wohnungsbaugesellschaften und Vermieter und Wohnungsbaugenossenschaften und so, ist natürlich super, weil die haben halt kaum Leerstand dadurch. Ne? Ist halt sozusagen, bezahlen die meisten lieber nochmal einen Monat doppelt. Mhm. Also mieten sich zwei Wohnungen an für einen Monat, damit alles reibungslos funktioniert, als dass sie sich auf so einen Übergang, der dann irgendwie an einem Tag stattfinden muss, notwendigerweise, wenn man halt nicht mal eine Nacht im LKW schlafen will. Ja, und das, diese Kosten dieses Monats werden halt irgendwie so privatisiert, sowas. Also, sagen wir, auf die Mieter umgelegt,
ja.
Weil privatisiert ist ja bla. Ja, und das ist halt irgendwie so, und wir hatten halt schon fest damit gerechnet, dass wir suchen jetzt, also wir hatten halt vor, jetzt im Januar zu fahren, was wir dann gemacht haben, und dann nochmal im Februar zu fahren und halt im März auf Suche zu gehen für die ganzen Wohnungen ab sofort und dann halt eine zu nehmen. Und wir sind dann, also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir halt erst im März eine kriegen. Und das ist vorher wirklich Glückssache ist. Und jetzt waren wir in der Tat nur einmal da. Also wir haben sicherlich Glück gehabt, vor allen Dingen Glück damit gehabt, dass bei der letzten Wohnungsbesichtigung nur Leute eingeladen wurden und die nicht als freiwillig sozusagen online stand. Aber das funktioniert halt irgendwie doch noch. Und die Lage ist halt echt auch gut. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass wir halt irgendwo, was weiß ich, in Hellersdorf wohnen oder so. Ja, was wollte ich denn noch sagen zur Wohnungssuche? So ein paar Einsichten habe ich dann nämlich tatsächlich...
Ich bin ja ein gebranntes Kind dadurch mittlerweile.
Ja, ich habe jetzt noch die Wohnungszwickmühle aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damit meinte. Was halt in jedem Fall, wo man sich echt, also man findet einfach die perfekte Wohnung, findet man einfach nicht.
Ja.
Ich habe halt auch an der Wohnung, die wir jetzt genommen haben und in der wir uns auch wahrscheinlich wohlfühlen werden, weil wir waren da drin und fanden die auch schon ganz schnuckelig und so und auch die Nachbarschaft ist schön und keine Ahnung. Aber ich hatte auch wieder zwei Kritikpunkte. So, die Wohnung ist zu klein und er hat kein Fenster am Bad, nur so ein Abluftsystem.
Ah. Okay.
Das ist ärgerlich. Ich meine, nun ist das Zimmer so gelegen, dass halt gegenüber das kleine Gammelzimmer ist, was man nicht braucht. Und man kann halt irgendwie quer durchlüften. Das funktioniert auch.
Ja.
Aber es ist halt nicht ideal. Und das ist halt irgendwie über so. Und es ist überall irgendwie so ein Pferdefuß dran. Und ich verstehe das. Nein, weil die Wohnungen sind einfach wirklich so unterschiedlich, dass man doch meint, oder ich halt zumindest irgendwie gemeint habe, das wird doch wohl eine Wohnung geben, mit der man letztendlich total zufrieden ist.
Bist du mit der zufrieden?
Mit der hier?
Ja.
In der wir jetzt sind? Ja.
Also,
ja,
siehst du?
Nicht ganz.
Was stört dich?
Niederdruckwasser in der Küche.
Sagt mir gar nichts. Erklär's.
Wenn du bei uns in der Küche es aufdrehst, dann plätschert das Wasser dann so raus. Und wenn du es zum Beispiel im Badezimmer machst, machst du eher so tscht.
Ja.
Ne? Und dieses tscht ist halt, also dieses Plätschern ist halt Niederdruck. Das sind auch andere Armaturen.
Ah, okay.
Genau. Und das finde ich nicht so geil. Des Weiteren haben wir keine direkte Warmwasserversorgung bis in die Küche raus, sondern das muss in so einen kleinen Boiler. Das finde ich auch nicht so geil. Und die Fenster schließen zu dicht ab.
Wie zu dicht ab?
Na, guck mal, wir sind jetzt drin und wir stoßen ein bisschen Luft aus und ist draußen ein bisschen kalt und du hast halt so ein bisschen beschlagen sind. Das heißt, du musst echt wirklich dreimal am Tag krass lüften, damit du hier die Wohnung nicht verschimmelt. Damit die Wohnung nicht verschimmelt. So. Also ne, wir müssen halt echt oft die Fenster aufreißen.
Ja.
Das hat man eine Zeit lang gemacht. Mittlerweile geht man dazu über, eher so Fenster nehmen, wo so kleine Perforationen drin sind, dass ein bisschen Luftaustausch immer stattfindet. Aber es natürlich auch nicht zu viel Wärme verloren geht und so ein Zwischending. Das nervt mich. Also ich habe halt so ein paar Kritikpunkte. Ach ja, genau, Linoleumboden ist halt auch scheiß.
Naja, aber den könntest du ja beheben, indem du einfach was eigenes drauf legst.
Ja, genau. Da gibt man einfach nochmal 1000 Euro aus.
Also ich finde also Linoleum, ja.
Na okay, wir haben jetzt halt noch hier ne, Laminat in Flur und Wohnzimmer. Aber das ist auch noch vom Vormieter. Ja. Und ansonsten, also ich glaube, wenn du viel Geld hast,
kannst du auch viel machen, ja.
Nee, wenn du viel Geld hast, ist Wohnungssuchen in Berlin, glaube ich, echt schön. Weil es gibt halt echt eine Menge. Also, ich meine jetzt viel Geld im Sinne von richtig viel Geld. Also, wenn du halt locker mal so 2000 Euro im Monat wegbraten kannst für Miete und dir das auch nicht zu sehr wehtut. Ja. Weil es gibt halt echt wirklich, wirklich, wirklich schöne Wohnungen. Mhm. Die sind halt auch meistens echt teuer. Und, also ich will jetzt gar nicht großartig meckern, weil ich finde, also wir haben es halt, uns hat es wir haben halt einfach Glück gehabt und uns hat's irgendwie, wir haben es irgendwie ganz gut erwischt. So. Mhm. Aber generell ist das schon problematisch. Und ich frage mich immer, wir haben es natürlich auch, weil jetzt noch nicht ist noch unklar, ob ich halt sofort sozusagen eine Anschlussverwendung finde oder halt irgendwie ein, zwei Monate keine Arbeit habe. So. Muss man sich natürlich auch damit auseinandersetzen, wie viel zahlt das Amt halt. Mhm. Ne? Ich meine, klar, du kannst halt den Rest sozusagen, wo die Miete nicht mehr übernommen wird, kannst du natürlich von einem Regelsatz bezahlen. Ist aber auch nicht so geil. Und deshalb, und das hat mich schon so ein bisschen geschockt. Also man kriegt halt so mit drei Personen 560 Euro. Bis 600, je nachdem, wie groß die Häuser sind, in denen die Wohnungen sind und wie geheizt wird und so. Und wenn man sich da mal umschaut, sowas warm zu erwischen, was halt nicht so klein ist wie unsere Wohnung jetzt, das ist schon nicht so einfach. Und das heißt natürlich auch...
Das kriegst du, glaube ich, auch nur in den Randlagen, oder?
Genau, das heißt natürlich auch, dass wenn du arbeitslos wirst und halt keinen Bock hast, ständig noch von deinem Regelsatz, wenn du Hartz IV halt kriegst, nochmal, was weiß ich, jede Person im Haushalt nochmal 70 Euro abzudrücken, damit du eine schöne Wohnung hast.
Dann wirst du halt verdrängt.
Dann musst du halt entweder irgendeinen Scheiß nehmen oder du wirst halt irgendwohin verdrängt. So, dann, das ist halt auch ein Problem. Ne? Bogen wieder zurück, deshalb auch ein gutes Thema für den Wahlkampf.
Genau.
Ja.
Das heißt, ab März sind wir dann...
ab April.
Ab April sind wir dann Anycast gesplittert, weil dann...
Ja, genau.
Ich hocke ja noch 3 Monate hier rum.
Ja. Dann folgst du wahrscheinlich auch, oder?
Ja, mal schauen, wenn ich eine Wohnung finde, aber es ist ein Drama.
Ja, mal. Aber so Einzimmerwohnung, da macht ihr mir gar keine Sorgen.
Ich werde mich ja...
Also das ist, muss man wirklich sagen, was halt echt problematisch sind einfach so 3-Zimmer-Wohnungen.
Okay.
Und besonders so die man haben will, das heißt so 80 bis 90 Quadratmeter.
Ist halt die Frage, ob ich eine Einzimmerwohnung möchte oder eine WG ziehe.
Gut, okay, das ist natürlich nochmal ganz was anderes, aber so sozusagen...
Einzimmerwohnungen sind... geht, oder?
Einzimmerwohnung, ja, also ist schon nicht günstig, so.
Ja,
zahlt halt was dafür, aber... da findest du in aller Regelmäßigkeit auch schöne Wohnungen.
Mal schauen. Also ich muss ja, wann kriege ich mein Zeugnis? Kriege ich ja Juni. Dann habe ich irgendwie nur 2 Wochen Bewerbungsfrist bei den Unis, bis die dann abläuft fürs Wintersemester. Dann muss ich irgendwie warten, ob ich dann eine Zusage bekomme, weil dann NC-Verfahren, tralala, Wartelisten und schieß mich tot.
Aber wenn du weißt, wo du hin willst...
Ja, aber das Problem
ist... Dann kannst du sozusagen vorher schon mal umziehen und wenn die halt sagen, naja, geht dieses Semester nicht, weil was weiß ich, und du wartest noch ein Semester, kannst du in der Zwischenzeit ja schon mal was da sozusagen arbeiten. Weil bei dir ist es ein bisschen einfacher, du kannst ja von zu Hause aus arbeiten.
Ja. Ja, mal schauen, wie ich es mache. Ob ich vielleicht noch die Sommer in Salzgitter verbringe irgendwie oder nur einen Monat.
Und? Wo verbringst du deinen Sommer? In Salzgitter. Ja.
Mal schauen, das ist immer ganz... aber wenigstens bis Juni habe ich jetzt mal das Drama beendet.
Ja, das ist doch gut.
Ja.
Ja, dann folgen uns gerne. Wir müssen uns nochmal was überlegen, wie wir das genau mit der Technik realisieren. Ja. Ich habe da aber schon eine Idee. Weißt du, dieses eine hier Schuhe-Teil, was direkt mit XLR und...
Ah, okay, ja.
Dann brauchst du hier nur so ein Nupsi von kleine Klinke auf große Klinke und dann kannst du das so reinstecken, hast du direkt hier Dings und dann kriegen wir das schon hin. Ja, deshalb brauchen wir Technik, deshalb müsst ihr uns wieder ganz viel flattern. Ja, also Wohnungssuchen habe ich jetzt mal so halbwegs modern gemacht. Ich meine, da kann man sicherlich auch noch viel, viel elaboriertere Wohnungssuche über moderne Medien, Kommunikationsformen, Smartphones, sonst was Dinge gibt es bestimmt.
Ja.
Und ich habe mich da jetzt auch nicht so wahnsinnig mit auseinandergesetzt, muss ich ehrlich sagen. Das ist mir eher so alles über den Weg gelaufen, zufälligerweise. Aber grundsätzlich muss man schon mal festhalten, ohne Internet eine Wohnung zu finden und keinen Makler zu beauftragen, dem du nochmal eine vierstellige Summe in Arsch steckst, das ist nicht so einfach mehr heutzutage. Weil du bist halt schon aufs Internet stark angewiesen.
Krass. Wobei Makler immer noch so ein, da kann man sich auch nochmal drüber streiten.
Ja.
Das Textbande.
Ja.
Ich glaube, Deutschland ist nur das einzige Land, wo Maklerkosten vom Mieter gezahlt werden müssen. Ich glaube, sonst woanders ist es umgekehrt.
Das weiß ich gar nicht. Also bei uns ist es ja so. Ja, genau. Dann gibt es natürlich auch die Geschichte, lohnt sich das, das umzudrehen, weil dann werden ja die Maklerkosten auf die Miete umgelegt, bla bla bla. Ja, mag ja sein, dass das passiert, aber die Einstiegshürde ist halt einfach nicht so groß. Genau. Gut. Aber da kann man sicherlich drüber streiten. Und was natürlich auch passieren wird, einfach so die ganzen Abzocke-Makler verschwinden halt vom Markt.
Genau.
Die halt nichts anzubieten haben und einfach nur die Hand aufhalten. Die wird es dann nicht mehr geben, weil sich da auch die Vermieter nicht leisten können, die Wohnung so viel teurer zu machen.
Ja.
Da gelten halt auch die Regeln des Marktes, die funktionieren halt auch in die andere Richtung. Also das ist nicht so einfach, die Diskussion. Ich halte eine Änderung da schon für sinnvoll, sehe aber auch durchaus, dass es da Probleme gibt. So. Hier sind ja auch schon wieder, ich habe mir ja ein T-Shirt gekauft.
Ja.
Vom Krümelmonster. Und ich bin jetzt ja quasi damit Unterstützer
eines
Kriminellen.
Richtig.
Denn das Krümelmonster hat böse, böse Dinge getan.
Ja, und zwar Hintergrund ist, dass vor einigen Wochen, und zwar gibt es am Balsen ist eine Keksfabrik, die ist in Hannover. Also das einzig Gute, was Hannover vorbeigebracht hat, sind Kekse.
Die sollte da übrigens mal verschwinden, bleibt da jetzt aber.
Die Fabrik?
Ja, ja, die wollten die mal irgendwie, oder wollten Teile der Fabrik woanders hin auslagern und lassen das da jetzt aber irgendwie.
Genau.
Aber
genau, der Keks wurde, das Lustige ist, in dem Artikel geht es darum, sie haben so eine Fassade, so einen Keks, so einen goldenen Keks, ich weiß nicht, wie groß der ist, aber der hat schon 20 Kilo wiegt der. Und der ist vergoldet und der sieht schon imposant aus. Und,
hat so einen Butterkeks.
Genau, einen Butterkeks, ein goldener Butterkeks. Und der ist am 21. Januar verschwunden. Lustigerweise, laut Spiegel Online-Artikel wurde der zuletzt am 4. Januar gesehen. Ich dachte mir so, der ist an unserer Fassade. Guckt da keiner hin? So 3 Wochen lang hatte. Das ist ja, glaube ich, so im Eingang sogar.
Ja, genau. Das ist so ein Teil, was irgendwie so quer von der Platte abhält.
Und der ist geklaut worden. Hat man spekuliert, was könnte sein, was ist los? Und dann hat jemand eine Presseschreiben an die Hatz, also an die Hannoversche Allgemeine und an den Balsen Kekskonzern selber geschickt. Und der ist so klassischer Erpresserbrief aus Zeitungsschnipseln zusammengeklebt, also schön aus dem Film typisch. Beigelegt ist noch ein Foto von jemandem in einem Krümelmonsterkostüm, der an diesem goldenen Keks nagt. Und wenn man sich das dann anguckt, das ist lustig. Und gefordert wird von diesem Krümelmonster Kekse. Und zwar an Sozialeinrichtungen. Und zwar
an Kinderkrankenhaus?
Genau, auf der Bult.
Ja.
Und ans Tierheim noch. Und sonst wandert der Keks zu Oscar in die Mülltonne.
Ja.
Fand ich...
Ist natürlich illegal, aber dennoch finde ich es eine gelungene Aktion.
Ja. Und die erste Vermutung ist natürlich, dass es ein Marketing-Gag.
Ja, und da hat Balsen ja sofort gesagt, nee, also das ist auf keinen Fall ist das eine Marketing-Aktion von uns. Wir müssen noch beraten, wie wir damit umgehen.
Genau. Wie sind sie damit umgegangen? Sie haben jetzt ein Friedensangebot angeboten. Und zwar gehen sie nicht auf die Forderungen ein, aber sie verschenken wenn der Keks wieder an seinen Platz kommt, 52.000 Kekspackungen, Butterkekspackungen an soziale Einrichtungen in Hannover verteilen noch. Als Wiedergutmachung quasi oder als Gegenleistung für die Wiedererbringung des Keks, was ich ganz lustig finde. Und das ganze Welt lacht über Balsen. So ein bisschen auch. Und die Sesamstraße hat sich schon gemeldet, und zwar das Krümelmonster, das echte Krümelmonster hat sich per Twitter gemeldet und gesagt, nee, ich war das nicht.
Ja.
Bin ich toll. Ja, und ich frage mich, also wer dahinter steckt, der muss ernsthaften geilen Humor haben. Also der.
Das ist natürlich für Balsen auch nicht ganz einfach, ne? Weil ich meine, einerseits klar, so. Auf die Forderung eingehen kann man jetzt irgendwie nicht.
Mit Erpressern handelt man nicht.
Genau, weil dann merkt halt auch so der nächste Idiot, die sind halt erpressbar. Ja. So, da kann ich halt was holen. Das darf man halt nicht machen. Ja. Andererseits, bei so einer lustigen Aktion, um die es ja auch sozusagen, die auch so einen gewissen Robin-Hood-Faktor hat.
Ja, kannst du keinen Stock im Arsch haben.
Genau, da kannst du halt nicht einfach gegen vorgehen. Ja, ja. Das macht halt dein Image kaputt. Richtig. So. dass du das auch nicht machen kannst, weil das asozial wäre. Das steht auf einem anderen Blatt, ja. Den natürlich aber so ein Unternehmen nicht, die denkt natürlich nur an Zahlen. Aber das wäre halt auch für die, deshalb mussten wir irgendwie einen Ausweg finden. Ja. Und ich glaube nicht, dass das sozusagen so der perfekte, die perfekte Lösung ist. Da hätte man sich nicht, also was ich getan hätte, wäre, ich hätte halt sofort irgendwie mir hier den Vorstandschef oder wie auch immer der da heißt, gekrallt und hätte eine Pressekonferenz anberaumt. Und dann hätte ich halt zugesehen, dass dem jemand, wenn das selber nicht kann, eine Rede schreibt, und der da halt zu Stellung nimmt. Und zwar auf sozusagen genau dem gleichen lustigen Level und damit aber sozusagen zum Ausdruck bringen, was man die Förderung nicht erfüllen kann und dann halt irgendwie so ein ähnlich gelagertes. Ich glaube, das wäre sozusagen die ultimative Art und Weise gewesen, wie Balsen auf diese Vorwürfe reagiert hätte. Aber da ist halt, merkst du auch schon, da ist einfach die Unternehmenskultur einfach da anscheinend ein Stück zu steif.
Ja. Wobei, die haben das ja auf Facebook haben sie das ja gepostet, dieses Bildchen und
Also sie haben halt schon versucht, damit gut umzugehen sozusagen, aber ich glaube, das wäre halt so nochmal irgendwie so ein extra Tüpfelchen gewesen.
Und ist die Frage, ob sie den Kerl, also die Person oder die Personen erwischen, wer das gemacht hat. Ich frage mich, was die Motivation dahinter ist eigentlich. Entweder einfach mal eins draufzuhauen, so. Oder tatsächlich richtig Robin Hood-artig.
Ja, gibt's halt mehrere Sachen. Entweder war es halt, haben die sich ja halt gedacht, wir machen so ein Robin Hood-Ding. Mhm. Oder was ich mir halt gut vorstellen kann, ist, wir machen mal irgendwas Beklopptes. Aber machen dann dieses Robin Hood-Ding da rein, dass es uns halt keiner übel nimmt.
Ja.
So. Weil es ist ja jetzt auch, also man merkt ja auch eindeutig, das ist halt nicht wirklich böse gemeint.
Nee. Ja. Und sie geben sich sogar Mühe damit. Also, der Brief ist ja liebevoll gemacht.
Ja, das ist richtig. Schön ausgeschnitten, wie so ein toller Pressebrief sein muss.
Dieses Kostüm ist auch episch. Also ich vermute, dass es eine Frau ist, die in dem Kostüm ist.
Ja, das weiß man nicht.
Das ist meine Theorie.
Also die Person muss den Keks ja schon halten können, der
20 Kilo wiegt.
Genau.
Aber ich meine da eine schlanke Taille zu entdecken. Darunter.
Ja, aber es kann ja auch ein schlanker Mann sein. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Frauen sozusagen die 20 Kilo nicht rein können, aber so wie das gehalten ist, kam mir das schon eher vor, als wäre das, also für mich sah das halt aus wie so ein trainierter junger Mann.
Okay.
So um die 30. Ja. Aber das steckt halt im Kostüm, weißt du halt.
Ja, ja, klar. Ja, aber Respekt für so viel Eier in den Hosen.
Ja, war schon nett.
Ja. Balls of Steel, würde man sagen.
Ja, es ist der silberne, der Putin-Hoden in Silber.
Genau.
Diesmal verliehen.
Schön.
Ja, dann Windows 8, wolltest du sagen, was du davon hältst.
Genau. Und zwar gab es vor einigen Wochen, Tagen, so ein Video, wo sich so ein Kerl 15 Minuten drüber aufgelegt, 7 Minuten so ein Animationsding über draufgelegt hat, darüber aufgeregt hat, wie scheiße Windows 8 sei. Aber dann hat sich herausgestellt, dass er es nur 15 Minuten lang bedient hat und sein Touchpad kaputt war. Und er ein stockkonservativer Mac-User war. Also eine wertlose Kritik. Ernsthaft. Also ich fand es beleidigend, mir das so anzugucken, weil der hat sich darüber beklagt, dass Microsoft Dinge ändert. Und wenn man eins Microsoft nicht vorwerfen kann, dass sie versuchen, Dinge besser zu machen, sich den Mut aufbringen, Dinge zu ändern, was sie jahrelang nicht gemacht haben und sich immer wieder man gemerkt hat, dass es einfach scheiße wird langsam. Und Windows 8 benutze ich jetzt seit etwas 30 Tagen. 30 Tagen, ja, 3-4 Wochen, ein paar Tage sind es 30 Tage genau. Und ich habe es mir installiert, hatte schon die Beta getestet im Sommer und fand das ganz angenehm, dieses Metro-Design. Ich finde es schön, also ich bin Windows Phone-User, das heißt, ich kenne das schon, dieses Kacheln und diese Live-Tiles, also diese Animation und man sieht automatisch, welches Programm hat welche Benachrichtigungen und es klappt sich um und man sieht mehr Informationen, es ist ganz toll alles. Und deswegen war für mich Windows 8 jetzt kein neuer Umstieg. Also ich war gewohnt das. Es ist ganz angenehm zu bedienen. Das heißt, wenn man nicht möchte, muss man Metro nicht benutzen. Dann hat man nur noch das Startmenü, was angenehm.
Was heißt doch gar nicht Metro? Das heißt doch nicht Metro, weil Microsoft hat sich doch gedacht, der Name wäre doch jetzt viel zu gut. Da müssen wir doch jetzt mal, also wenn wir unsere Produkte schon alle Ultimate Enterprise Studying, ja, sonst was Dings heißen, nennen wir es doch mal Windows, wie ist es noch? Windows
New
Style UI.
Windows, ja, 8, genau.
Style UI oder so.
Ich glaube, die Vermutung ist, die wollten bei Metro schon, die haben Metro schon in den Presseerklärungen verwendet und so. Nur dann kam halt eine gewisse Firma aus Deutschland auf den Plan.
Meinte, ja, das glaube ich nicht. Das kaufe ich dir nicht ab. Wenn überhaupt, haben sie den Schwanz davor eingekniffen und ich glaube nicht, dass die Metro AG gesagt hat, das wollen wir aber nicht, dass das so heißt. Vor allen Dingen halte ich das auch markenrechtlich für nicht wirklich angreifbar. Also
ja,
die haben,
aber Microsoft
das kaufe ich dir nicht ab.
Ja, aber Microsoft hat in den letzten 2 Jahren das exzessiv kommuniziert, diesen Namen Metro.
Ja, ja. Und ja, die haben den Schwanz eingekniffen, aber die haben nicht reagiert, das glaube ich nicht. Ich glaube, die waren schon aktiv.
Ich glaube, die hatten, ja. Aber ich meine, ja. Also ich finde es schade, also es, aber so heißt es jetzt. Metro ist Metro,
feiern.
Ja. Der Hintergrund, wie das Metro heißt, und zwar ist das orientiert an den Informationstafeln in Metrostationen. Die sind auch so klar strukturiert. Klare Schriften, große Typografie und so. Und ich finde Microsoft Windows 8 ziemlich gut, also ich kann damit ziemlich gut arbeiten. Ich finde, an manchen Stellen ist es nicht gelungen. Es ist nicht perfekt. Hoffe aber, dass Microsoft hat ja angekündigt, seinen Release-Zyklus an das, was Apple macht mit macOS. Die veröffentlichen ja auch diese Versionsschritte. 10.8, 10.9, tralala. Mhm. Und nicht mehr solche riesigen Major-Releases irgendwie alle paar Jahre. Da will Microsoft auch drauf aussteigen, diesen Weg. Und ich hoffe, dass dann Windows 9 oder Windows 8.1 oder wie es dann heißen wird, oder Surface Pack 1 oder wie es dann in einem Jahr oder in anderthalb Jahren, weil es kommen soll, heißen wird, dann noch ein bisschen besser macht und diesen Weg, diesen Desktop und Metro besser zu verbinden. Weil aktuell ist es tatsächlich so, entweder Metro oder Desktop. Du kannst zwar irgendwie so Splitscreen machen, aber es ist nicht perfekt. Es verbindet sich irgendwie nicht richtig. Metro selber für sich ist ganz toll. Desktop ist für sich ganz toll. Und diesen Zwischenweg muss man noch irgendwie finden. Weil ich benutze Metro nicht, weil auf meinem großen Bildschirm es einfach affig ist, Fullscreen-Apps zu haben.
Ja.
Ich habe 26
Zoll. Es gibt dann auch nur Fullscreen-Apps, oder wie ist das?
Ja.
Das ist nicht so gut.
Jetzt aber, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wieso das eigentlich doch gut ist. Und zwar, dieser Kritikpunkt war ja, ich kann damit nicht arbeiten. Das ist nicht für professionelle User gemacht. Ist es auch nicht. Weil diese Profi-User, diese Hardcore-User, die machen was vielleicht? Wenn sie in einem Promillenstellenbereich der Microsoft-Kunden aus. Die meisten Windows-Kunden sind deine Mutter und dein Vater. Also Eltern und Benutzer, also normale Nutzer. Und die haben, was wollen die machen auf dem PC? Dokumente schreiben, E-Mails, Fotos gucken, Videos. Kannst du alles super in Metro machen. Das ist in Metro super gemacht.
Also es ist schon genug. Ich finde es schon ziemlich viel darüber gesagt worden und auch die Frage, ob man das irgendwie zusammenpatschen muss. Ja. Eine Frage, die ich will jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen, aber eine Frage, die ich mir stelle, ich finde das auch ganz hübsch eigentlich. Kann jetzt nicht sagen, dass ich es irgendwie hässlich fände oder so. Was ich mich frage, ist, warum man unbedingt das komplette Betriebssystem auf Tablets packen muss. Gerade auf Surface. Ja. Was war das jetzt? Das 64 GB Surface hat wie viel Gigabyte zur Verfügung?
Genau, da haben die irgendwie nur...
Also Betriebssystem, gerade bei diesen Pro-Surfaces, macht das Betriebssystem irgendwie über 30 GB aus. Und das geht einfach gar nicht.
Ja, das ist der Standard Windows 8 Betriebssystem,
so. Ja. So, und dann frage ich mich auch noch, was soll das? Ja,
ja.
Weil das ist halt ein Tablet, ja, das verdient eine eigene Art des Betriebssystems, weil es einfach eine eigene Art von Produkt ist. Es ist einfach was anderes. Ja. Mhm. Warum versucht man das so krampfhaft zu mergen? Und ich glaube, bei Mobile Max hat das einer gesagt, ich weiß gar nicht mehr wer, das fand ich aber ein interessanter Punkt, ist, wenn der PC-Markt schrumpft, was er tut seit Jahren, warum packe ich Sachen in ein Produkt, dessen Markt massiv wächst, dass alle wollen Tablets haben, ja. Warum packe ich da noch Sachen aus der PC-Welt rein, die anscheinend nicht mehr so gebraucht wird?
Weil sie doch gebraucht werden. Das ist das Problem.
Ja, also, aber pass
die
auf,
meisten Leute fragen nach, bla bla, die wollen zwar irgendwie so Tablet-Arbeit, aber die wollen trotzdem noch ihr Office haben, ihr Word und so. Ja,
pass mal auf. Und da kann man jetzt wieder Steve Jobs zitieren. der, also ich paraphrasiere das mal, der hat gesagt, so ein Computer, das ist so ein LKW, also so ein Truck, hat er gesagt. Ja. Und ab und zu ist es ganz nützlich, einen Truck zu haben, wenn du halt große Dinge machen willst. In den meisten Fällen brauchst du es aber nicht. Das heißt, was passieren wird, das ist jetzt so das hat, glaube ich, auch jemand von Mobile Max gesagt, kann man sich mal anhören, letzte Folge Mobile Max. Das war eine Vermutung da und ich glaube, das ist tatsächlich so, dass sich die Leute, dass der Produktzyklus der Computer einfach wieder länger wird, weil so die Sachen, die man drauf machen muss, weil sie auf dem Tablet nicht so hundertprozentig funktionieren, so wie so Office-Angelegenheiten,
Bildbearbeitung, Videobearbeitung,
ja,
der Pro-Zeug.
Genau, das kann ich halt irgendwie auf dem Rechner machen, der kann auch ein paar Jahre alt sein, so. Aber so die alltäglichen Sachen mache ich halt auf dem Tablet. Deshalb wird der Produktzyklus des Computers, des PCs sozusagen wieder länger.
Ja.
Ja. Aber ich benutze das sozusagen als einständiges Fahrzeug und brauche nicht, weil ich mir alle 2 Jahre ein neues Tablet kaufe oder so, brauche nicht da auch noch alles voll drauf, weil ich mache damit halt nur so die Kleinigkeiten, die ich halt immer machen muss.
Ja, aber das hast du ja bei diesen ARM, also der ARM-Version von Windows, hast du zwar irgendwie diesen Desktop-Mode.
Ja, das wird ja noch obskurer.
Ja, genau.
Du hast den Desktop-Mode,
aber es
funktioniert auch noch nicht mal alles. So, zum
genau.
Beispiel, wie ist es noch mit Office? Was gibt's?
Stopp, Einwurf. Also auf dieser ARM-Version funktionieren keine normalen Windows-Programme. Das ist tatsächlich die Absurdigkeit, die Microsoft da irgendwie, und die wird, ich wette darauf, die wird demnächst behoben werden, dass in dem nächsten Release-Zyklus von Windows auf der ARM-Version der Desktop-Mode rausfliegt, dass es nur noch Metro ist. Und Office gibt es aktuell für die ARM-Version die Word, Excel und PowerPoint.
Ja.
Und Outlook kommt demnächst. Weil da alle Businesskunden danach geschrien haben. Ja, Microsoft hat gesagt, ist Home-Anwender, braucht ihr alles gar nicht. Und hat die Businesskunden gesagt, aber wir finden das so toll, wir wollen Outlook haben. Und jetzt kommt Outlook demnächst auch für ARM raus.
Ja. Ja, gut. Das ist halt schon alles irgendwie ein bisschen komisch. So. Ich kann mir vorstellen, dass man es gut benutzen kann, sozusagen. Ich habe jetzt mir eine Windows-Partition eingerichtet, um Fußballmanager zu spielen. Wir hatten es ja, das war letzte Folge, das weiß ich. Und da habe ich halt Windows 7 genommen, weil ich halt wusste, dass das halt irgendwie einigermaßen stabil läuft und
gut bedienbar ist. Windows 7 wird das neue XP. Windows 7 ist ein super Betriebssystem, ist das super stabil. Es wird noch in 5-7 Jahren immer noch super sein. Das finde ich gar nicht so schlecht, dass Microsoft jetzt so ein System hat, was stabil läuft, super vermarktet ist und trotzdem diese Weiterentwicklung haben kann. Microsoft kann sich jetzt in diesem Betriebssystem weiterentwickeln. Die versuchen ihren Weg zu finden irgendwie gerade.
Ja, aber das ist doch eher abschreckend für mich. Ja, das heißt, wenn das wirklich sozusagen die Taktik sein sollte, die Strategie, die Microsoft da fährt, dann ist es doch abschreckend für mich, dann lege ich mir doch jetzt kein Windows 8 zu, wo ich weiß, die probieren da sowieso scheiß aus und bleib bei meinem Windows 7-Kram und wechsle halt in 5 Jahren.
Ja, aber das ist denen auch egal.
Wie, das ist doch nicht egal?
Naja,
Ziel ist es doch, möglichst viel vom neuen Betriebssystem auf den Markt zu kriegen.
Also aktuell hat jetzt Windows 8 hat jetzt XP-Nutzerzahlen überrundet. In den meisten Statistiken. Und ich glaube, die haben aus Vista gelernt, dass die so ein bisschen zweischneidiges fahren müssen irgendwie. So ein Gefühl so für die Leute, die was Neues haben wollen und immer noch so was in der Reserve, was Konservatives in der Hand haben müssen. Und das dann irgendwann auseinander wieder zusammenläuft.
Das Problem am Arsch von Microsoft sind die Businesskunden.
Ja.
Weil es einfach teuer ist,
zu migrieren, ja.
Zu migrieren und Sachen umzustellen.
Die sind jetzt nach 10 Jahren XP oder 15 Jahren 10 Jahre XP.
Ja.
XP ist 2001 erschienen, jetzt langsam auf Windows 7 umgestiegen.
Nee, also bei uns an der Uni zum Beispiel nicht.
Ja.
Also ein paar, aber so die allermeisten Rechner sind immer noch XP.
Genau, aber jetzt wird XP halt tot, weil der Support jetzt endgültig ausläuft. Microsoft hat jetzt gesagt, nee, jetzt haben wir keinen Bock mehr drauf. Also IE 6 ist letztes Jahr komplett ausgelaufen, Support. Windows XP läuft, glaube ich, dieses Jahr, nagel mich nicht drauf fest, aber der läuft jetzt definitiv das Support aus, da gibt es nichts mehr.
Also ich kann nach wie vor die Strategie nicht so hundertprozentig nachvollziehen, ich finde das ein bisschen alles undurchdacht aber
ich glaube, das ist halt, Microsoft befindet sich im Umbruch, die waren vorher so eine Software-Schmiede tatsächlich, so eine klassische Software-Schmiede und entwickeln sich jetzt zu so einem Unterhaltungskonzern um. Also diesen mit Xbox und siehst ja, die konzentrieren sich nicht mehr auf den End-User. Eigene Hardware bauen, tralala. Und ich weiß halt nicht, ob es tatsächlich funktionieren wird, die Endanwender und Businesskunden unter einen Hut zu bekommen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das bei Microsoft klappt. Weil es bei Apple ist tatsächlich nur End-User haben die nur. Die paar Businesskunden sind ja eher vernachlässigenswert.
Na, es ist eher so, dass Businesskunden, die Apple hat, dass die von sich aus zu Apple gehen, ja, und Microsoft um die Businesskunden wirbt.
Ja.
Also sozusagen auch die Businesskunden, die da sind, machen das, weil sie es wollen, ja, und nicht, weil es irgendwie so auf sie zufliegt.
Richtig.
Das heißt, die haben natürlich auch noch ganz andere Freiheiten da.
Ja.
So. Weil jemand, der bei mir sein will, dem kann ich natürlich mehr zumuten, ja, in Anführungsstrichen, als jemand.
Das hattest du, das Geschichte, also gibt es ja, und zwar bei Windows Vista war es so, die hatten die Beta veröffentlicht und da hat, die haben da ziemlich viel entrümpelt.
Als es noch Longhorn hieß.
Ja, ein bisschen später noch. Longhorn ist ja eingestellt worden. Und auf jeden Fall haben sie jetzt rausgebracht und hat sich ein Großkunde bei denen gemeldet, der Callcenter betreibt. Irgendwie so eine 500.000 Kisten betreibt, also Lizenzen und so. Und hat Microsoft gesagt, hier, wir brauchen für unsere Carl-Software, die seit 20 Jahren nicht geupdatet worden wird, diesen Audiotreiber im Kernel. Und hat Microsoft gesagt, naja, müssen wir machen, und haben den mitgeschleppt wieder. Das ist dieses Drama mit diesen Businesskunden.
Ja, das muss man nicht machen, man kann doch einfach sagen, nein.
Ja, aber da geht dir ein großer Kunde flöten.
Einer.
Ja, aber ich glaube, der war ziemlich mächtig.
Ja, du musst halt auch mal Leute über die Klippe springen lassen, um Fortschritt zu erreichen.
Ja, ich weiß halt nicht, ob das so...
du musst halt einfach manchmal alte Zöpfe abschmeißen.
Ja, das machen sie jetzt mit Windows 8 und mit den zukünftigen Release-Zyklen.
Ja.
Und dafür kriegen sie eins um die Ohren gehauen. Das ist halt dieses Drama so ein bisschen.
Weil sie halt sich nicht getraut haben, was komplett Neues zu machen,
ja,
sondern halt immer noch so, ja, aber wir brauchen hier so trotzdem immer noch die eierlegende Wollmilchsau. Müssen wir trotzdem noch haben. So, und das, und dann kommt es halt dazu, dass ich mir halt ein Tablet mit 64 GB Speicher kaufe und ich kann nicht mal die Hälfte benutzen. So,
das ist ja
halt,
das ist fatal, aber ich glaube, dass diese
dass es überhaupt damit beworben wird, das finde ich einfach ekelhaft.
Ich glaube, das wird noch besser, aber ich glaube, dass dieser Weg, dass man ein System hat, glaube ich, besser ist als mehrere. Halte ich persönlich für besser. Einfach, vielleicht betrachte ich das aus Entwicklersicht, aber ich finde es aus Entwicklersicht angenehmer, mein Programm nur einmal schreiben zu müssen für vier Plattformen. Und das ist, glaube ich, deren Argument. Am Ende.
Ja.
Aber mal schauen, wie die Zukunft. Also Windows 8 ist halt jetzt, die rümpeln gerade sehr viel um alles.
Gucken wir mal. Ne? Schauen wir mal, dann sehen wir schon, sagt ja der Kaiser. Kommen wir mal hier zum Rest.
Ja.
Dann können wir mal Feierabend machen. Ich habe. Heute ist auch Sonntag.
Ja.
Da soll man ja auch eigentlich gar nicht.
Arbeiten wir?
Fragt die katholische Kirche, ich weiß nicht. ja.
Und zwar, ganz lustig, und zwar, es gibt ja den Deutschen Wetterdienst.
Was?
Ja.
Unfassbar.
Der macht nicht nur Wettervorhersagen und Wetterwarnung, sondern der hat auch mal seinen Supercomputer angeschmissen und hat ein Modell gebaut, das nennen sie komischerweise Snow, und haben einfach ausgerechnet, wie viel Schnee, also wie viel Kilo Schnee einfach auf Deutschland liegt. Finde ich ganz lustig, und zwar am 21. Januar war das, haben sie es ausgerechnet, lagen 3,5 Milliarden Tonnen Schnee auf Deutschland. Das ist viel.
Ja, fand ich lustig. Ich muss aber sagen, finde ich auch ziemlich unsinnig, weil das sind einfach so große Zahlen, da kann man sich eh nicht so vorstellen.
Man kann sich nicht so vorstellen, aber es ist halt so, die brauchen das natürlich irgendwie, damit kannst du halt Dinge ausrechnen.
Ja, ich meine, klar, logisch, so, dass das Sinn macht, ja, auch für die Auswertung und für die Wissenschaften, so, das macht ja alles sein.
Aber es ist eine so absurd hohe Zahl.
Ja, das muss man halt auch schon irgendwie in Fußballfeldern oder im Saarland ausdrücken oder so. Drei Saarländer, Dingsums. Einmal das Saarland, ein Meter hoch, ich weiß es nicht. Mit Schnee bedeckt. Naja.
Also ich weiß nicht, wie viel wiegt so ein Auto? Ein Auto wiegt eine Tonne, das heißt, du hast 3,5 Milliarden Autos.
So. Ja, aber 3,5 Milliarden, das ist halt auch so...
So, jetzt kannst du ausrechnen, wie viel...
Also,
wie lang ist ein Auto 4 Meter?
Ja, 3,5, 4.
Sagen wir mal 3, dann ist es einfacher zu rechnen. Ist.
Ja, ein bisschen klein vielleicht. 4, ja, 4 passt schon, glaube ich.
4, okay. Dann hast du hier 3,5, dann sind das 14 Milliarden Meter. Jetzt könntest du den Erdumfang dir angucken und dann kannst du es umrechnen.
Ja, aber das ist doch alles eh viel zu groß, Alter. Ich finde irgendwie von hier bis in die Innenstadt ist das schon viel zu weit für mich. Das ist, ja.
Also im Zweifel sind es ganz viele russische Rubel, also.
Ja. Also ja, es ist eine nette Spielerei, aber es ist leider zu viel an Masse für mich. Ich meine, man könnte sagen, ja, das ist jetzt hier jeder Erdenbürger kriegt eine halbe Tonne Schnee. So, dann muss ich mir aber halt auch vorstellen können, weil es ist eine halbe Tonne Schnee. So, ich weiß, das ist halt 500 Kilogramm Schnee, kann ich mehr. Also es ist halt auch wieder zu viel für mich.
Ich weiß nicht, wie viel wiegt so ein...
Das kommt auf die Dichte an und so, ja. Weißt du doch. Naja, hier, tolle Sache, Wandverschönerung, ne? Wir haben uns gedacht, wenn wir umziehen, denken so hier, ne, und es ist auch immer schön, wenn man dann auch mal weiß, wie eine Stadt aussieht. Und was bei mir in Göttingen oder bei uns in Göttingen so war, wir haben ja fünf Jahre dann gelebt, ein bisschen mehr, 5,5. Und einige Straßennamen kennen wir einfach nicht so 100%ig, ist uns aufgefallen. Wir wissen zwar so ungefähr, das ist jetzt irgendwie da und da und das ist die und die Straße oder das muss eigentlich da sein. Aber so 100%ig, jetzt bin ich gerade, was weiß ich, da und da und keine Ahnung was. Ich habe irgendwie, glaube ich, 3 Jahre gebraucht, bis ich wusste, was die kurze Straße ist.
Die ist, ich weiß schon.
Egal.
Ja.
Das fanden wir halt nicht so geil.
Ja.
Also haben wir uns gedacht, naja, was kann man da machen? Naja, wir können halt, egal, das lasse ich jetzt weg, weil das wird zu weit führen. Man kann natürlich immer schön auf dem Handy gucken, wo bin ich jetzt gerade und so, ob man sich die Straßennamen dann merkt, ist eine andere Sache. Was aber auf jeden Fall auch ganz kleidsam ist für so eine Wohnung, finde ich, weil das hat ein Bekannter in Darmstadt gehabt, mit so einem kleinen Plan, aber sich so einen Stadtplan an die Wand hängen. Das finde ich jetzt auch ganz schmuck.
Dann haben wir gedacht, gerade weil, ja, erzähl.
Was denn?
Ich erzähle Aspekt gleich.
Okay. Und es gibt von der, hier, ne, BVG, den Wandstadtplan Berlin. Und der ist, glaube ich, irgendwie 1,50 mal 1,20 oder so groß. Mhm. Ich verlinke jetzt nicht, wo es den gibt, weil den gibt es nicht. Komme ich gleich zu. Und kostet irgendwie 35 Euro. Also kann man über berlin.de kann man dann auch auf die Seite kommen, wo der halt vertrieben wird. 35 Euro, 5 Euro Versand, 40 Euro für so ein Ding, haben wir gedacht, kann man eigentlich machen. Aber den gibt es halt nicht. So.
Wieso gibt es den nicht?
Komme ich jetzt zu. Ja. So, den kann man halt zurzeit nicht bestellen. Steht zurzeit nicht verfügbar. Und dann habe ich gedacht, und da wusste ich auch noch nicht, dass der von der BVG ist. Dann habe ich halt so ein bisschen im Internet geguckt und teilweise gibt es den aus dem letzten Jahr irgendwie, aber wird dann für 200 Euro angeboten. Da dachte ich, was ist denn jetzt los? Und irgendwo bei so einem Reseller, der halt auch so in größeren Mengen die abkauft und sonst irgendwie mit Karten handelt oder so und die halt weiterverkauft, stand, naja, ist halt nicht verfügbar wegen des Flughafens. BER. Und dann dachte ich so, und so habe ich auch rausgefunden, dass der von der BVG ist. Es war auf der BVG-Homepage, da wird der auch gar nicht mehr gelistet im Online-Shop, weil da kannst du auch einigermaßen alles bestellen. Und dann dachte ich, das kann ja nicht sein. Und dann habe ich gedacht, schreibe ich der BVG doch mal eine E-Mail einfach und frag mal nach. So. Und habe halt hier dem Shop dann eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, hier, der BVG Wandstadtplan zurzeit hier nicht verfügbar. Ist absehbar, ab wann neue Exemplare verkauft werden. In diesem Zusammenhang habe ich gelesen, dass der Druck der neuen Auflage mit dem Flughafen BER zusammenhängt. Stimmt das oder bin ich da im Scherz zum Opfer gefallen? Wusste ich ja nicht. Ne? Beste Grüße, Renke Brun. So, keine Ahnung.
Als Antwort kam?
So, das war am 28. Januar morgen um 14.07 Uhr. Am nächsten Morgen, am 29. um 6.04 Uhr, bekomme ich eine E-Mail. Ich verlese. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde. Unser Anspruch ist, dass die BVG-Informationsprodukte stets auf dem aktuellsten Stand gehalten werden. Dies ist aber nur möglich, wenn zur Erstellung der Infoprodukte gesicherte Daten und Termine zur Verfügung stehen. Die Eröffnung des Flughafens Berlin-Brandenburg wurde 4 Wochen vor dem Eröffnungstermin, dem 3. Juni 2012, erneut verschoben. Diese Entscheidung stellte auch an uns eine große personelle und finanzielle Herausforderung zur Aktualisierung unserer Informationsprodukte dar. Das macht natürlich keinen Sinn, sondern die stellten einfach nur die großen Anforderungen und haben sie auch noch verschrieben. Egal. Für die Erstellung, den Druck und den Vertrieb zum Beispiel des umfangreichen Infoproduktes Berlin Atlas und mehr werden circa 6 Monate Vorlauf bis zur Realisierung benötigt. Dies konnte zum Fahrplanwechsel Dezember 2012 leider nicht mehr realisiert werden. Da nun der im September verkündete Eröffnungstermin des BER für den 27. Oktober 2013 erneut abgesagt wurde und ein neuer Termin nicht feststeht, haben wir uns entschlossen, zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2013 einen neuen Berlin Atlas 2014 herauszubringen. Zu diesem Zeitpunkt wird die gesamte BVG-Infoproduktpalette einschließlich VBB Fahrplanbuch Berlin und Potsdam und Berlin Wandstadtplan aktualisiert. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2012 wurde ein neues Faltblatt Berlin-Liniennetz 2013 herausgegeben. Dieses kann in allen BVG-Verkaufsstellen, Reisemärkten, privaten Agenturen im BVG-Onlineshop für 1,80 Euro erworben werden. Das Liniennetz ist eine gute Alternative zum Berlin-Atlas und mehr. Sehr übersichtlich, preiswert, lässt sich bequem in jeder Tasche mitnehmen und ist ein praktischer Begleiter für jedermann. Die Kartografie in Fahrinfo unter bvg.de ist mit Stand 9. Dezember 2012 bereits aktuell online. Mit freundlichen Grüßen, Ihre BVG. Will sagen, die haben gewartet, haben sich gedacht, wir warten nochmal, wie das denn jetzt genau mit den Haltestellen da ist und keine Ahnung was, und wir dann, weil die tragen da alles ein.
Genau.
Nicht nur die Straßen, sondern halt auch die Haltestellen und so und die U-Bahn und Bus und alles halt drin. Und jedes Jahr schön erneuert, weil jetzt halt was wegfällt und so. Wir warten jetzt mal auf den Flughafen, wir sollen einzeichnen gehen, und selbst die BVG hat jetzt aufgegeben und es wird einfach einen Plan ohne geben.
Ja, aber das ist auch die Deutsche Bahn zum Beispiel, die hat tatsächlich geschafft, den Bahnhof pünktlich zu bauen. Die haben ja, also das Einzige, was auf dem Berlin-Flughafen fertig ist, ist das Abschiebegefängnis und der Bahnhof. Der Bahnhof ist intakt, der ist fertig. Und die Deutsche Bahn wollte zum Fahrplanwechsel in allen Fahrplanmedien, die du aktuell noch siehst, also ich glaube, wenn sie jetzt langsam neu drucken, aber es war tatsächlich so, dass ich habe ein paar ICE, ihr Fahrplan, dieses Faltding, da gibt es auch Halt, da steht noch drin, Halt Berlin-Brandenburg. Flughafen Berlin-Brandenburg. Weil die haben dann festgerechnet, mit dem Fahrplanwechsel in Berlin-Brandenburg halten zu können.
Ja.
Und die haben Trassen gebucht, alles pipapo. Und dann haben sie, ja, wird nichts. Und dann hast du jetzt die Hinweise mit Aufklebern so draufgekriegt, Achtung, hält nicht in Berlin-Brandenburg Flughafen.
Ja, unfassbar. Also
die Macher vom Flughafen haben nicht nur die Öffentlichkeit im Unklaren gelassen, sondern scheinbar alle ihre Dienstleister.
Ja, was ich daran aber so interessant finde, ist auch noch, dass anscheinend dieser Wandstadtplan der BVG so begehrt ist, dass da Leute offensichtlich 200 Euro für bezahlen. Für eine veraltete Version.
Krass.
Ja.
Und also ich hatte ja, ich habe das gesehen, es gab auf eBay eine Auktion, und zwar hat sich jemand, aktuell wird ja die Station an der Warschauer Straße, Ostbahnhof, Ostkreuz, oder Warschauer Straße, wurde jetzt, wird neu gebaut, die S-Bahn-Station und U-Bahn-Station, ich weiß jetzt nicht genau, und da hat sich jemand diese Schilder gekrallt, noch diese weißen mit der blauen Umrandung, mit dieser frakturartigen Schrift, und hat sie dann auf eBay für guten Zweck versteigert und dachte so, Gott, sowas hätte ich gerne mir in die Wohnung hängen. So ein älteres Schild mit noch Aufklebern und ein bisschen verschmutzt, aber sieht einfach toll aus.
Ja.
Das hätte ich gerne. Sowas als Deko.
Ich hätte gedacht, die lassen sie drin.
Wird auf dieses Dunkelblau umgestellt alles.
Okay.
Alles also S-Bahn-Station.
So. Ja. Gut.
Ja.
Tja, jetzt kommt mal wieder Hitler.
Nee, noch nicht.
Doch. Ah, nee. Ja, stimmt.
Aber fast. Und zwar Lokalnachrichten jetzt. Die Göttinger Stadtverwaltung hat einfach mal 2000 Seiten persönliche Daten, die zur Schredderung geplant waren, die sollten geschreddert werden, auf dem Personalklo gelagert. Das für alle zugänglich ist. Macht man mal so.
Ja. Es gibt ja auch, ich schicke ja auch viel so Akten durch die Gegend, so gefangene Personalakten und so zur Zeit. Sowas kommt halt manchmal abhanden. Das musst du dir mal vorstellen, ja. Da hast du eine Akte, ja, über jemanden, der im Knast sitzt, ja, und die halt je nach Bundesland so ein paar Jahre aufgehoben werden muss, ja. Natürlich nicht nur, falls er wieder einkehrt, sondern auch vor allen Dingen für wissenschaftliche Zwecke, ne? Und aber relativ zeitnah dann immer gelöscht wird, aus Datenschutzgründen und so. Und es gibt einfach Akten, du weißt noch nicht, wo die sind. Sind weg. Keine Ahnung.
Wie werden solche Akten denn verschickt? Gibt es extra Transporter oder
per Post? Per Post kann man sich abholen, kann man einsehen, alles mögliche. Da gibt es kein welches Verfahren. Ja, das ist echt nicht so einfach.
Aber es gibt ja zwischen Bibliotheken gibt es ja so ein Transportsystem.
Ja. Also was es auch schon gab in Niedersachsen, weil wir hier die Außenstelle der JVA Hameln hier in Göttingen haben, am Leineberg auf einer Jugendvollzug. Mhm. dann haben die halt mit den Umlaufwagen, die halt mit den Gefangenentransportern, da haben sie dann halt so aus Fechter haben wir da nämlich Pakete bekommen. Die haben sie halt in den nächsten Wagen sozusagen getan an Leineberg und dann haben wir die vom Leineberg geholt. So. Aber ja, ich meine, du lachst jetzt, klar, aber ist natürlich
keine unkluge Idee.
Genau, so ist halt irgendwie sicherer, als es mit der Post zu verschicken, obwohl das auch eigentlich sicher ist. Was auch interessant war, manche wollten dann das über die Gerichtspost kommen lassen. Das gibt's auch, also innerhalb einzelner Bundesländer gibt es dann Gerichtspost, also von Gerichten zu Gerichten und so. Ja. Darüber werden auch so zum Beispiel die juristischen Staatsexamen, die Prüfungen, wenn die korrigiert werden, die Klausuren werden auch über die Gerichtspost versandt.
Das heißt, es gibt ein eigenes Postsystem für die Gerichte.
Genau. Und inwiefern die jetzt dann auch wieder als auf die Post zurückgreifen als Dienstleister, weiß ich nicht, aber das ist halt, hat halt schon so einen höheren Sicherheitsstandard. Ja.
Und darüber wollten die die Akten zuschicken.
Nee, das wollte ich vielmehr einfach nur ein. Es gehen halt auch einfach Akten verloren. So, dann hast du halt beantragst du, ja, hier sind gerade nicht bei uns, sind haben wir XY zugeschickt. Ja. Rufen sie den nochmal direkt an. Rufst du bei XY an, sag ich, nee, haben wir, glaube ich, mal weitergegeben. Wir rufen sie mal da und da an.
Das sind
persönliche Daten. Und dann rufst du da an und sagst, nee, haben wir nie angefordert. Was sollen wir damit? So. Ja. Person zwar bekannt, aber was sollen wir mit den Unterlagen, brauchen wir gar nicht, weil das halt auch irgendwie was völlig Fremdes dann in dem Fall war. Und dann so, ja, dann melden sie nochmal bei der JVA. Also, ja, nee, ja, also eigentlich muss sie da sein, das ist hier so vermerkt. Ja, nee, wir haben die aber weitergegeben. Nee, wir haben die nie angefordert. So, da verschwinden halt einfach mal so gefangene Personalakten, ja, mit einfach hochsensiblen Daten. Das muss man sich auch mal klar machen. Und vor allen Dingen darf das einfach gar nicht passieren. Was ist denn jetzt? Und es werden ja auch gefangene Personalakten verschickt von Leuten, die noch einsitzen.
Ja.
Wenn du keine Kopie hast und du verschickst sie und die geht unter oder die geht einfach so im Archiv verloren oder so. Und derjenige sagt so, ich möchte jetzt aber gerne mal meine Strafrestaussetzung zur Bewährung beantragen, weil ich habe jetzt irgendwie 2/3 abgesessen und habe hier immer gut mitgemacht und habe draußen einen Job in Aussicht und keine Ahnung was. Lass mich mal auf Bewährung bitte raus. Sowas muss ja auch irgendwie geprüft werden vom Gericht. Ja, das heißt, da brauchst du ja zwangsläufig irgendwie Einsicht in so gefangene Personalakten oder so. Du musst ja irgendwie wissen, was da los ist.
Krass.
Ja. Ja. Also jetzt nicht das Gericht, das ist nicht unbedingt selber, aber das Gericht sagt dann ja meistens, hier, JVA, gib mal Stellungnahme ab, Staatsanwaltschaft, gib mal Stellungnahme ab und im Zweifel bitte nochmal ein Gutachten. Hier gibt es dann nochmal vom Psychiater, vom Psychologen Gutachten, inwiefern der sich auch in Freiheit straffrei bewähren kann.
Krass.
Das muss halt irgendwie gemacht werden, diese Sachen. Ja, das ist halt schon, weil sowas darf halt einfach nicht vorkommen.
Ich dachte mittlerweile ist es mal elektronisch.
Ja klar, es ist elektronisch, aber die Sachen, das wird halt einfach nur vermerkt. So.
Krass.
Ja, okay. Aber das ist eine Geschichte für sich.
Und vor allem hat dann die Göttinger Stadtverwaltung und scheinbar haben die halt einmal im Quartal kommt ein LKW zum Schreddern. Dr. Kohl greift auf die immer gerne zurück.
An der Uni haben wir sowas auch. Da kann man dann, wenn man große Datenstände hat, die vernichtet werden müssen, müssen voranrufen und dann.
Genau, und ich kenn's aber, was das geht, da gibt's halt so Mülleimer, also so Metallmülleimer, die sind verblombt, da kannst du Zeug reinwerfen, so Akten, und die werden dann regelmäßig abgeholt.
Oh ja.
So Aktenmülleimer. Genau.
Ja, jetzt kommen wir Hitler.
Genau. Der Spiegel hat ja auf seinem Cover die Uhr von Hitler drauf. Ich habe auch keine Ahnung, worum es in dieser Story geht, aber Hitlers Uhr steht drauf. Und in New Jersey ist jetzt Hitlers Lokus aufgetaucht. Das Klo von Hitler.
Wie zur Hölle kann man das nachvollziehen, dass das wirklich, also
Hitlers Lokus ist?
Ja.
Das Porzellan ist von seiner Yacht. Hitler hatte eine Yacht, habe ich auch erst durch diesen Artikel erfahren. Und diese Yacht ist an Amerika gegangen, die haben das irgendwie beschlagnahmt oder so. Der Herr, der den Lokus gehört, der hat illegale Führungen auf dieser Yacht gemacht.
Aha.
Auf der Avision Grille, Führers Yacht. Und irgendwann kam halt die Frage, hat irgendjemand ihn angefragt, ist eine Toilette wäre notwendig. Und die hat er dann ausgebaut, also im Schiff. Und die ist dann irgendwann, also muss man sich genauer durchlesen, diesem Artikel ist ganz lustig. Und da gibt es auch ein Foto von der Toilette vom Führer.
Ja, will ich hoffen.
Ja, natürlich. Ist nicht sehr appetitvoll, also aber es ist halt irgendwie ganz lustig, dass auch der Führer auf Klo ging. Das ist so. Das noch ich find, ein bisschen ironischer macht die Story, dass dieser Artikel in einem jüdischen Magazin erschienen ist. Das macht es noch auf mehreren Ebenen irgendwie ganz komisch. Auf jeden Fall, Führers Klo ist jetzt aufgetaucht. Also eins der Führerklos.
Ja, schön. Wenn man das kaufen möchte.
Nee, ging nicht. Wollten sie verkaufen, hat aber niemand gekauft.
Was?
Ja, sie haben es mal auf einer Auktion angeboten.
Muss ich so irgendeinen Nazi finden? Naja, egal. Noch mehr NPD.
Genau, und zwar...
zum Schluss habe ich noch Breaking News.
Ja, okay. Und zwar hat die NPD in einem Wahlspot in Mecklenburg-Vorpommern Grundschulkinder gezeigt. Und zwar ohne ihre Erlaubnis. Und diese Grundschulkinder haben die NPD verklagt und haben gewonnen. Und wegen Versetzung der Persönlichkeitsrechte.
Genau, weil der hat sich irgendwie einfach vor dieser Klasse da aufgestellt und hat halt irgendwie erzählt und das haben dann Leute von der NPD gefilmt und haben das dann zum Wahlkampf. Also die waren halt irgendwie auf dem Ausflug oder so, ne?
Ja, genau, die sind durch Grundschulen getourt, was ich schon ekelhaft finde.
Nee, ich meine die Klasse.
Ja, genau, ja, oder sowas.
Weißt du nicht, dass die irgendwie draußen rumgelatscht sind?
Ja, ja, genau, ja. Und was gab es jetzt dafür? Für jeden Schüler gab es jetzt, wo ist geschrieben die Zahl, ein Tausender.
Ja.
Das heißt 12.000 Euro Entschädigung muss die NPD, das ist der stellvertretende Bundesvorsitzende, der dieses Video gemacht hat, zahlen.
Das ist auch gar nicht so wenig übrigens. Ne? Also natürlich ist das absolut sozusagen, kann man sagen, da muss irgendwie mehr gehen, aber im Vergleich so zu anderen Sachen,
ja,
die ähnlich gelagert sind, wo ähnlich Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Ich meine, wie viele Leute haben das Video gesehen, bitte? Das waren ja auch nicht so viele.
12.000. Also es gibt ein Screenshot von der YouTube-Seite und da steht ein Counter von 12.000.
So, das ist halt 100.000 gewesen sein. Das fällt halt immer noch nicht ins Gewicht. Ja, weil sowas fällt dir ja im Zweifel gar nicht auf. Und deshalb ist die, gerade bei so Schmerzensgeldsachen, sind die Gerichte eigentlich immer sehr zurückhaltend. Das ist schon
ich weiß nicht,
im Verhältnis gesehen
ein
ganz gutes, ein ganz guter Kurs. Das will ich damit sagen. Ohne das bewerten zu wollen.
Und aber ist 12.000 Euro Schmerz oder Entschädigung, also Entschädigung plus noch fast dieselbe Höhe an Verfahrenskosten für den NPD-Fuzzi.
Ja, ja klar, die musst du natürlich auch tragen, wenn du verlierst, logisch. Ja.
Das heißt, da 25.000, wo man der NPD sagen muss noch zu sehen, dass die eigentlich, ein Verbot eigentlich schon fast überflüssig ist, weil die pleite sind. Weil wenn der Bundestag seine Forderung von 1,4 Millionen Euro.
Ja, irgendwie sowas.
Genau.
Viel Geld.
Sofort vollstrecken würde, was sie könnten, wäre Feierabend.
So. Wir mussten kurz schneiden. Wir haben natürlich mal wieder ein verkackt abtes, also hier, Hindenburg ist halt weg. So.
Ja.
Ja. So, also Hindenburger weg, jetzt fangen wir nochmal von vorne an.
Ja, wo waren wir denn überhaupt? Also
wenn der Bundestag die Forderung vollstrecken würde, wäre Feierabend. Genau. Naja, da tut sich ja zur Not immer noch ein reicher Spasten auf, der die finanziert, wollte ich sagen. Und dann hast du noch gesagt, ja.
Aber der kriegt öffentlich eins auf Deckel. Weil
genau, und dann sag ich, ja, das wäre wahrscheinlich auch egal.
Ja, und wenn wir schon mal...
Hier, zum Thema live hören. Wenn Softwarefehler passieren, ja, dann... ne, kriegt man sowas halt nicht mit.
Ja.
So.
Wenn wir schon bei braunem Dreck sind, gehen wir zur Vogelscheiße. Und dort hat eine britische Künstlerin hat einfach so ein riesiges Notenblatt und ausgelegt, so riesig, und hat Vogel scheißen lassen drauf. Hat sie gefüttert und scheißen drauf lassen. Und das hat sie genommen und hat das in Musik umgewandelt. Hat also dieses Notenblatt genommen und hat daraus Musik gemacht. Und das, was da rauskommt, hört sich komischerweise ziemlich interessant, also nicht schlecht, also ist hörbar. So ein bisschen futuristisch. Ja, Vögel können mit Scheiße Musik machen, ja. Funktioniert.
Ja.
Kann man sich anhören bei der BBC.
Und verlinken wir natürlich, und Breaking News, Frau Doktor, noch Doktor Schawan, wird wohl ihren Doktortitel verlieren, weil jetzt titelt die FAZ gerade eben so, dass ein Heft gefunden wurde mit Anweisungen zur Zitierweise von 1978 oder wann auch immer sie da ihre Doktorarbeit gemacht hat.
Das heißt, sie hätte es wissen müssen.
Wie und das machen. Soll jetzt verwendet werden, sozusagen als Ersatz für ein möglich, noch anzufertigendes Gutachten. Und jetzt ist sie wohl bald ihren Titel los. So, das haben wir euch auch
das noch mitgeteilt. Das kommt davon, wenn Merkel ihr Vertrauen ausspricht.
Ja. Ja. Im Prinzip schon.
Feierabend.
Ja, Feierabend, Dennis. Das war's.
Haben wir über 2 Stunden geschafft,
ja,
oder?
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wir treffen uns dann bald mal wieder.
Ja.
Wann hast du mal Zeit?
Bald.
Gut, alles klar. Dauert nicht nochmal 3 Wochen.
Nö, wir können auch gerne morgen nochmal machen.
Nee, morgen nicht, aber lass mal nächste Woche vielleicht sogar.
Ja. Wollen sich Themen ergeben?
Ja, bestimmt.
Ich fand's heute dünn.
Geht doch. War doch gut.
Ja.
Okay, alles klar. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche, wie auch immer, Monate, wann auch immer ihr das hört, oder Nacht, oder zum Einschlafen hier, wenn ihr gerade am Kacken seid. Ne? Gut, kackt.
Besucht dann das ehemalige Belgien.
Stimmt. Tschüss.
Ciao.